Das ist ein Thema, das die Menschen in den letzten Jahren verstärkt beschäftigt. Wir sehen das einfach schon an den Zahlen der Publikation, insbesondere der Artikel in Zeitungen und Zeitschriften, die neuen Sensationsmeldungen, die uns überall entgegentreten, zum Teil ausgelöst durch eine große Hoffnung, die in die Gentechnologie hineingesetzt wird, zum Teil auch wegen der Angst, die damit verbunden ist. Wenn wir im christlichen Bereich schauen, dann sehen wir relativ wenig bzw. fast gar keine ausführlichen Auseinandersetzungen mit der Gentechnologie, was zum Teil damit zusammenhängt, dass es sich doch um eine relativ junge Wissenschaft handelt und insbesondere um eine, die lange Zeit nicht die Hauptaufmerksamkeit der Öffentlichkeit genossen hat. Da ging es in den vergangenen 10 oder 20 Jahren stärker um Computertechnologie und alles, was damit verbunden ist. Das hat unseren Alltag mitbestimmt. Jetzt geht es mehr und mehr darum, dass eben auch biologische Forschung, genetische Forschung Einzug findet in unseren Alltag. Ich habe vor der Stunde, bin ich nur einmal oben vorbeigegangen an den christlichen Zeitschriften, die wir haben, und habe gerade drei gefunden, die in ihrer neuen Nummer dieses Thema zum Titelthema erklärt haben. Einmal ist hier Licht und Leben, eine Zeitschrift der landeskirchlichen Gemeinschaften. Menschenskinder, was ist der Mensch? Kinder maßgeschneidert, Klonen, Heilsweg oder Teufelswerk? Also drei Hauptartikel in dieser Zeitschrift, jetzt in diesem Monat herausgekommen, die sich beschäftigen mit Gentechnologie, Klonen und ähnlichem mehr. Da merken wir, das ist durchaus aktuell. Etwas anderes hier, Zeitschrift Faktum, kennt vielleicht auch einige, zeigt her eure Gene, die Entschlüsselung des menschlichen Genoms und die möglichen Auswirkungen auf Medizin, tägliches Leben und anderes mehr. Dritte Zeitschrift hier, Materialdienst der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Da ist Neues von den Realisten-Projekt Ohu Light. Vielleicht kennen das einige von euch nicht. Es stand vor ein paar Monaten das erste Mal in der Zeitung. Verschiedene Zeitungen berichteten darüber. Es geht darum, dass eine UFO-Sekte, die in Frankreich gegründet worden ist, die weltweit Anhänger gefunden hat, in den USA ein Gen-Cloning-Programm anbietet, wo, und so jetzt die neuesten Daten davon, für $5,000 ein neues Lebewesen, also ein Mensch geklont werden kann nach unseren Vorstellungen, also nach denjenigen, die in Auftrag geben. Man kann sich dort, so ist zumindest ihr Angebot, aussuchen, wie intelligent, schön oder was weiß ich das Kind aussehen soll, um es dann dort aufziehen zu lassen. Sie machen das in Amerika, weil sie da noch einen relativ großen Freiraum haben. Wobei auch in Amerika, je nachdem in welchem Staat man sich befindet, es dort unterschiedliche Stellungen zu dieser Art und Weise von menschlichen Klonen gibt. Ich habe auch einige andere Artikel nur einmal kurz mitgebracht und will da die Überschriften dazu lesen, um uns einen Eindruck zu vermitteln, was alles mit Gentechnologie zusammenhängt. Hier beispielsweise ein Artikel: Ich lasse denken, also bin ich. Außer Gen- und Nanotechnologie prägen Vorstellungen über Maschinen und Bewusstsein die Debatte über Zukunftstechnologien. Noch liegen Welten zwischen Visionären und Skeptikern. Hier wird neben der Computertechnologie darauf hingewiesen, dass Computer und biologische Informationsträger, Speicher beispielsweise, bald zusammenwachsen werden. Man probiert das ja schon beispielsweise bei menschlichen Prothesen, dass man versucht, die eben an biologische vorgegebene Nervenbahnen anzuschließen, sodass man mit Nervenbahnen auch mechanische Werkzeuge steuern kann. Das ist ein Vorläufer dazu, wo einige Computertechniker davon träumen, Computersignale direkt ins Gehirn zu übertragen. Man würde den Bildschirm sparen, man könnte direkt Bilder ins Gehirn hinein projizieren. Andere sprechen davon, dass man biologische Massespeicher hätten, also dass man Daten beispielsweise in dem chemischen Baustein des menschlichen Erbguts kodiert und dadurch eine sehr hohe Dichte gewinnt, eben nicht nur eindimensional, sondern dreidimensional das Ganze aufspeichern kann. Ein anderer Artikel hier aus der Welt, EP 380.646, das Patent auf die Chimäre. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, das gibt es ja durchaus. Hier ist eine Maus und der ist eine Erbeigenschaft des menschlichen Ohres eingepflanzt worden. Und so wächst hier auf dem nackten Rücken der Maus ein menschliches Ohr. mit sieht genauso aus, und da hofft man, das in der Zukunft erweitern zu können, um dann mögliche Ersatzteile zur menschlichen Transplantation zu bekommen. Also nicht nur Tieren, Menschen das einzupflanzen, sondern auch Tieren und sie dazu zu nutzen. Oder ein anderer Artikel, ebenfalls aus der Welt. Genanalysen sollen Lebenserwartungen verraten. In Tierversuchen und Studien an Menschen suchen Forscher nach entsprechenden Erbanlagen. Es geht dann im Einzelnen dadurch, dass man mögliche Erbkrankheiten, auch die Länge des eigenen Lebens, an einer Genanalyse erkennen könne, möglicherweise gleich beim Kind, um da eingreifen zu können, oder dann auch bei dem Erwachsenen, um sozusagen eine zuverlässige Information zu haben, wie alt ich maximal werden kann. Eine andere Sache: London erlaubt Klon menschlicher Stammzellen, Experimente nur zu therapeutischen Zwecken gestaltet. Oder Entscheidung über das Klonen, Ethiker fürchten Dammbruch. Oder Erlaubnis zum Klon fördert britische Genbranche. Parlament billigt Plan der Blair-Regierung, Kritiker von Kirchen- und Lebensschützern, strikte Regeln im überen Europa. Und natürlich, wenn ein Land voranschreitet, dann ist es so, dass die anderen sich durchaus schnell anschließen, um den wirtschaftlichen Anschluss nicht zu verlieren. Merkel warnt vor Selektion von Supermenschen durch Gentests. CDU-Chefin gegen Untersuchung durch Arbeitgeber und Versicherungen. Lofo-Position der grünen Gesundheitsministerin Fischer. Oder Koalitionsstreit über Forschung mit Embryos. Kanzler gegen Politik mit Scheuklappen. Oder Schröder warnt vor Importabhängigkeit bei Gentechnik. Stammzellenforschung in den USA und Großbritannien liberaler. Eben genau, was ich gesagt habe. Das heißt, woanders werden mehr Dinge erlaubt, dann müssen wir natürlich in Deutschland nachziehen. Oder hier unser Bundeskanzler dann vielfach geklont auf einem Bild, ne? Und mit der Unterschrift dabei: Frankensteins Erbe, mit einem Plädoyer gegen ideologische Scheuklappen in der Gentechnologie, facht der Kanzler die Debatte um Embryonenforschung an, zum Leidwesen der Biotech-Firmen. Dann noch etwas über gentechnologischen Mais habe ich hier. Oder eben Kardinal Ratzinger, der dazu Stellung nimmt und dagegen ist. Stellung gegen therapeutisches Klonen. Dann hier: Sektenanhänger verteidigen das Klonen von Menschen. Das ist eben ein Anhänger von der Rael-Gruppe. Und so weiter und so weiter. Wir brauchen dabei ja nicht alle Details anzuschauen. Ich denke, das, was wir generell sehen, es werden viele Erwartungen damit verbunden, große Hoffnungen da hineingesetzt, große wirtschaftliche Interessen stehen ebenfalls bei der Gentechnologie mit dahinter. Manche verbinden damit geradezu eine Heilsideologie. Also sie erwarten, dann wird alles anders werden. Es gibt natürlich auch in der Vergangenheit schon einige Ansätze der Gentechnologie. Manche haben dann Angst vor dem, was da auf sie zukommt. Und manche warnen zu Recht vor Schwierigkeiten, die sich dort auftun könnten. Hier habe ich beispielsweise einen Artikel, den lese ich gerade einmal vor, damit wir nicht den Eindruck gewinnen, dass das Klonen von Menschen, ich erkläre nachher noch genau, was das ist, nur eine Zukunftsvision ist. Das ist durchaus schon Realität. Forscher haben das schon gemacht, haben nur aufgrund der gesetzlichen Vorlagen diesen geklonten Embryo nach 12 Tagen verbrannt, also getötet. Hier ist ein Artikel aus der Berliner Zeitung. Gentechnik, geklonter Embryo, das Beweisfoto. Rochester, dies ist ein 12 Tage alter Embryo, ein Junge, geschaffen in den Forschungslabor des US-Unternehmens Advanced Cell Technology. Die englische Zeitung Daily Mail veröffentlicht jetzt das Foto des ersten geklonten Menschen. Das hier ist, wie ihr unten seht, schon aus dem Jahr, also Mitte des Jahres 1999, schon 2 Jahre her. Also die Technologie dazu liegt vor. Man hätte dieses Wesen auch austragen können, diesen Menschen auch austragen können, wenn die gesetzlichen Vorlagen dafür gestimmt hätten. Also das ist durchaus etwas, was nicht nur Zukunftsfantasien irgendwelcher Menschen sind. Ein anderes ist beispielsweise dieses Foto. Da hat man zwei verschiedene Tiere miteinander geklont, und da ist dann eine Schriege herausgekommen, eben Schaf und Ziege, um dann neue Wesen zu schaffen. Und das gibt es durchaus auch. Es sind verschiedene Tiere in der Fachpublikation, die man dort findet. So existiert beispielsweise auch in den USA eine Schweineherde, in denen man ein menschliches Wachstumshormon eingepflanzt hat und die dann wesentlich schneller wuchsen, größer wurden und so weiter. Allerdings unter chronischen Arthritis litten und andere Dinge mehr, sodass man das noch nicht umgesetzt hat. Also noch haben wir in unseren Schweineställen keine Schweine mit menschlichen Genen, aber man arbeitet daran, das zu tun. Und hier ist ein Beispiel von einem Tier, was man auch so umgesetzt hat. Natürlich gibt es auch manche Leute, die da etwas Bedenken haben. Das findet man dann beispielsweise in Karikaturen wie diesen hier. Ich bin fertig, Kollege, und Sie, also hier eben daran zu arbeiten, an den Menschen herumzudoktern, um den irgendwie so hinzubekommen, wie man das nun gerne haben möchte. Eine andere Karikatur zeigt das in einer etwas anderen Weise. Wir haben uns bei dieser Neuentwicklung speziell an den Erfordernissen der Bildschirmarbeit orientiert. Also viele Finger, rechteckige Augen, um noch besser arbeiten zu können. Etwas ironisch weist es auf gerechtfertigte Kritik oder Bedenken an der Gentechnologie und ihren Zielen in dieser Art und Weise hin. Natürlich ist das Ganze etwas hier lustig damit gemeint. Das, was wir in erster Linie jetzt tun wollen, ist, einen Überblick darüber zu gewinnen, was Gentechnologie überhaupt ist, was das im Einzelnen beinhaltet und dann natürlich auch dazu zu kommen, wie wir als Christen dazu stehen, wenn es eine einheitliche Stellungnahme dazu gibt. Wen das noch mehr interessiert, ich habe noch einige Pressemeldungen und hier auch aus dem Internet eine Stellungnahme der EKD von so ungefähr 20 Seiten zur Gentechnologie, die sehr differenziert ist oder würden wir sagen auch an manchen Stellen eben sehr wenig scharfe Aussagen macht, an denen man sich selbst orientieren kann, aber trotzdem sicherlich eine lesenswerte Sache. Also ich werde einen Überblick darüber geben, über die bisherige Entwicklung, über Vorteile, Nachteile, Gefahren dabei und auch biblische Gedanken, die wir dazu haben sollten. Wir werden dann im Anschluss daran an mögliche spezielle Technologien, die in diesem großen, weiten Bereich der Gentechnologie liegen, eingehen können. Wenn jemand von vornherein einmal kurz die Frage beantwortet haben will, ob Gentechnologie für uns als Christen überhaupt legitim ist, das wäre ja eine ganz grundsätzliche Frage, pauschal sozusagen die Frage, und wer dort nicht warten will, bis in einer Stunde die Antwort kommt und ihr möglicherweise keine Konzentration mehr habt, dann will ich die durchaus vorziehen. Und will dabei einmal pauschal sagen dazu, Gentechnologie ist durchaus für Menschen und auch für Christen legitim und möglich. Also das ist eine Pauschalantwort. Begründen könnte ich die jetzt natürlich auch. Und zwar einerseits, ich will das später noch etwas genauer tun, mit dem Verwaltungs- und Herrschauftrag des Menschen über die Natur. Ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir manchmal aus dem Auge verlieren, dass Gentechnologie schon seit Jahrtausenden gang und gäbe ist und auch zu biblischen Zeiten praktiziert wurde, dort zum Teil sogar vorbildlich genannt wurde und keiner etwas dagegen sagte. Das heißt, dass durchaus in dem Bereich das Mögliche des Menschen liegt. Denn Gentechnologie fängt ja nicht erst da an, wo ich Gene miteinander im Reagenzglas mische, sondern auch, wo ich sie auf herkömmliche Art und Weise, nämlich durch Züchtung, mische. Denn Züchtung ist nichts anderes als Gentechnologie mit vereinfachten Mitteln. Ich schneide die Gene halt nicht im Labor heraus, sondern ich versuche sie durch bewusste Zuchtauswahl in eine Richtung zu lenken, die ich gerne haben will. Und insofern hat der Mensch schon seit Jahrtausenden, schon seit der Schöpfung, die Tiere und die Pflanzen in seine Richtung hinein verändert. Denn machen wir uns keine Illusion vor, das Schweinefleisch, was wir essen, kommt von einem gentechnologisch gezüchteten Schwein. Nämlich da wurden Gene, die durch Zufall verändert worden sind, so lange isoliert und ausgesucht, bis wir das Schwein so haben, wie wir es gerne haben wollen, mit ein paar Rippen zusätzlich, mit viel Fleisch oder Fett, je nachdem, wie man das gerne haben will. Alle Getreidesorten, die wir haben, alle Kulturpflanzen, die wir heute besitzen, die meisten der Haustiere sind gentechnologisch verändert, nur über lange Zeit hinweg, indem wir immer wieder ausgesucht und ausgewählt und neu kombiniert haben. Hunde gab es im Paradies nicht, sondern die haben wir erst als Menschen zu dem gemacht, was wir heute haben, vom Pekinesen bis zur deutschen Dogge oder so etwas. Und da sehen wir recht große Unterschiede. Da merken wir es eine weite Bandbreite. Wir haben damit schon die ursprüngliche Schöpfung Gottes verändert. Und es war legitim. Wir lesen von Abraham, dass er genauso schon auf Kamelen geritten ist, dass er Getreide gegessen hat, schon in dieser frühen Zeit, was geändert worden ist durch Züchtung, bewusst eingesetzt worden ist. Es ist also hier mehr oder weniger eine Frage der Effizienz der gentechnologischen Veränderung, die wir heute haben. Wir können viel effizienter, viel gezielter, viel zielgerichteter, in viel kürzerer Zeit Veränderungen erreichen, für die früher Jahrzehnte oder Jahrhunderte gebraucht worden ist, weil man eben von einer Generation bis zur anderen warten musste. Das heißt auf der anderen Seite nicht, dass deshalb alles, was im großen Bereich der Gentechnologie praktiziert wird, für uns akzeptabel und richtig ist. Das soll das auf der anderen Seite nicht bedeuten. Aber wir können als Christen nicht zu dem Pauschalurteil kommen, dass Gentechnologie generell vom Teufel sei oder von uns von vornherein abzulehnen ist. Das können wir nicht tun. Das gab es schon seit den frühesten Anfängen, aus denen die Bibel uns berichtet, bis in die Gegenwart hinein, aber mit anderen Mitteln wurde das Ganze betrieben. Und auch die Zielrichtung, dass wir Tiere so züchten, dass sie uns von Nutzen sind, liegt durchaus im Auftrag Gottes an den ersten Menschen im Garten Eden mit enthalten. Die Welt, also die Erde, als auch die Tiere und die Pflanzen zu gestalten nach unseren Bedürfnissen. Aber das Ganze hat natürlich Grenzen. Und die Gefahren bestehen in der Gentechnologie, dass jegliche ethischen Grenzen, die auch im normalen Leben gesetzt werden, hier in der Gentechnologie ebenfalls überschritten werden, wie im täglichen Leben auch. Und dass deshalb Dinge praktiziert werden, Dinge möglich sind, zu denen wir Nein sagen müssen. Aber das gibt es ja auch bei herkömmlicher Technologie. Also in herkömmlicher Technologie kann ich sagen, ich kann mit meinem Messer jemanden erstechen, aber deshalb ist das Messer natürlich nicht schlecht. Aber das Erstechen ist trotzdem falsch. Und genauso mit der Gentechnologie sind Dinge möglich, die sehr gefährlich und auch sehr falsch sind von der Bibel und gegen die wir uns deshalb stellen müssen. Aber die Technologie selbst an sich können wir nicht von vornherein verurteilen. Ich möchte einen kleinen Überblick geben über die Geschichte der Gentechnologie, will dann etwas darüber sagen, welche wissenschaftlichen Grundlagen die Gentechnologie hat, nur in einigen Grundzügen, will dann darauf hinweisen, welcher Nutzen uns vorgeschrieben wird, also gesagt wird, warum die Genforscher, die Biologen überhaupt Gentechnologie betreiben, was sie damit verbinden, will dann darauf hinweisen, welche Probleme, also wo das auch am Menschen angewandt wird, welche Gefahren die Gentechnologie, Biotechnologie im Allgemeinen hat, wie wir dazu von der Bibel aus stehen können und zu welcher Beurteilung wir am Ende gelangen werden. Dann wollen wir natürlich auch noch auf einzelne Therapien eingehen. Das kennt ihr wahrscheinlich beispielsweise die PID, die Präimplantationsdiagnostik oder eben auch die Stammzellenforschung. Wenn ihr zwischendurch Fragen habt dazu, dann meldet euch ruhig und sagt etwas. Dann werde ich auch gerne da unterbrechen und versuchen, direkt einzugehen darauf. Sonst werde ich einfach zu gegebener Zeit abbrechen, bis dahin, wo wir gekommen sind, zu dem Zeitpunkt, und den Rest versuchen, kurz zusammenzufassen. Also, 1875 begann die Gentechnologie im modernen Sinne. Dort hat der deutsche Biologe Oskar Hertwig beschrieben, wie die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle bei einem Seeigel funktioniert. Er hat das also unter dem Mikroskop beobachtet und da wurde das erste Mal so etwas wissenschaftlich in neuerem Sinne betrieben. 1878, schon wenig später, wurde eine Befruchtung außerhalb des Mutterleibs vorgenommen und betrachtet. Der Österreicher Ludwig Schenk beobachtete Eizellen von Meerschweinchen auf einem Stück Gebärmutterschleim, wie dort eine Befruchtung stattfand. 1944, um einen größeren Schritt zu machen, kam die erste Befruchtung im Reagenzglas auf. Menschliche Eizellen wurden durch den Amerikaner John Rock und Mencken vollzogen. 1952 wurden tiefgefrorene Spermien zum Befruchten einer Kuh mit gefrorenem Sperma benutzt. Die schwangere Kuh gebiert ein gesundes Kalb. Das ist ja heute schon praktisch der Normalfall. Die meisten Kälber werden auf den Bauernhöfen nicht mehr geboren, indem dort ein Stier hingebracht wird zur Befruchtung, sondern das wird künstlich gemacht durch den Arzt oder manche Bauern machen das auch selbst. Dann 1952 ebenfalls die erste Klonierung von Fröschen aus den Eizellen einer jungen Kaulquappe. Kurze Erklärung, klonen bedeutet, ein genetisch identisches Lebewesen zu schaffen. Dabei dürfen wir allerdings nicht den falschen Eindruck gewinnen, dass das deshalb dasselbe Lebewesen sei. Natürlich nicht. Es hat nur dieselben Gene. Aber beispielsweise der Mensch wird ja nicht nur bestimmt durch seine Gene, das wäre ein totaler Irrtum. Von der Bibel aus dürfen wir den sowieso nicht machen, sondern das ist das, was von vornherein der Schöpfung mitgegeben ist. Der Mensch wird darüber hinaus bestimmt, wir wissen das durch die Erziehung, durch die Bildung, durch die Erfahrungen, die er macht. Denn das alles schlägt sich ja im Gehirn nieder. Das lässt ja dann eben diese verschiedenen Muster der Synapsen entstehen, die auch unser Verhalten mitbestimmen. Darüber hinaus natürlich Veränderungen durch den Geist Gottes. Das ist das, was wir als Christen dazu erfahren. Das heißt, wenn ich jetzt ein paar Gene von Hitler hätte und den klonen würde, dann würde es nicht in ein paar Jahren einen neuen Diktator geben. Dann gäbe es vielleicht einen, der eine gewisse Tendenz zu Depressionen oder Größenwahn hat, vielleicht, aber der möglicherweise sein ganzes Leben als Elektrikerlehrling verbringt oder als Geselle. Das ist es nicht. Die Karriere eines Menschen, sein Verhalten, seine Äußerungen sind nicht mit den Genen bestimmt. Das heißt, ein Großteil entsteht in dem, was nachher passiert. Also deshalb, Klonen ist nicht das Duplizieren eines Menschen, sondern das ist einfach das Schaffen eines Organismus, der dieselben Gene hat. Das bedeutet aber nicht, dass es derselbe Mensch ist. Das ist ja auch das, was manche dann missverstehen. Beispielsweise Saddam Hussein lässt in einer Privatklinik daran arbeiten, ein solches Duplikat von sich anzufertigen, weil er die vergebliche Hoffnung darauf hat, so unsterblich werden zu können, was natürlich vollkommener Quatsch ist. Weil dieses neue Lebewesen, selbst wenn es funktioniert, wird nicht Saddam Hussein sein, sondern wird einfach jemand sein, der ihm ähnlich sieht äußerlich, der einige Charaktermerkmale hat, aber ein total anderer Mensch ist. Weil ein Mensch eben nicht nur das Ergebnis seiner Gene ist. Das ist heute auch bei Biologen eigentlich unumstritten und bei uns als Christen sollte es sowieso unumstritten sein. Dann als nächstes gibt es im Jahr 1959 Retortenkaninchen, die erste Geburt eines im Reagenzglas gezeugten Säugetiers. Vorher hat man ja nur an Fröschen so gearbeitet. Dann 1972 gefrorene Embryos. Es gelingt, lebende Mäuse hervorzubringen aus vorher eingefrorenen Embryos. Das ist jetzt eben, man kann also auch heute Embryonen in eine, also tieffrieren sozusagen und dann wieder auftauchen, wenn man das will, und dann kann man sie wieder einpflanzen. Das würde beispielsweise auch benutzt bei einer Mutter, wenn sie jetzt eine schwere Operation hat und dann hinterher nicht mehr fruchtbar ist, dann kann man die Eizellen erstmal herausnehmen, kann die tieffrieren oder sogar schon befruchten und lässt die meinetwegen erst 10 Jahre später sich entwickeln. So wäre das durchaus heute theoretisch und auch praktisch möglich. Dann 1978 das erste Retortenbaby, die Geburt von Louise Brown, das erste Kind, das außerhalb des Mutterleibs im Reagenzglas gezeugt worden ist. Retortenbabys müssen wir allerdings auch richtig einordnen. Das sind Babys, die im Reagenzglas gezeugt worden sind. Also in einem Reagenzglas wurden Eizelle und Samenzelle zusammengebracht, aber in einem sehr frühen Stadium werden sie dann in die Mutter eingepflanzt. Also es geht nicht darum, dass es nun vollkommen nur in einem Brutofen oder so etwas aufgezogen wird. Das ist bis heute noch unmöglich, weil eben die besondere Situation im Mutterleib ist bisher noch technisch nicht nachzubauen. Das braucht man immer noch dabei. Dann 1983 gab es das erste Spenderinnen-Ei. Eine Frau wird ein fremdes, mit Sperma des Ehemannes befruchtetes Ei eingepflanzt. Ein gesundes Kind wird geboren. Also hier geht es jetzt darum, das hängt ja auch dann mit Gentechnologie zusammen, meinetwegen eine Frau ist irgendein Grund ist nicht fruchtbar, dann wird ein Ei einer anderen Frau genommen, mit dem Samen des Mannes, dieser Frau befruchtet und dann eingepflanzt, sodass diese Frau dann ein Kind hervorbringt, was genetisch nichts mit ihr zu tun hat. Das ist also hier 1983 das erste Mal. 1984, gefrorenes Embryo. In Australien wird das Mädchen Zoe geboren, es entstand aus einem gefrorenen Embryo. 1986 eine Leihmutter. Mary Beth Whitehead aus den USA weigert sich, das aus dem befruchteten Ei ihrer Auftraggeber in dem Leib gewachsene Kind wieder wie vereinbart abzugeben. Also das erste Mal wird eine Leihmutter. Das bedeutet, die Mutter selbst kann das Kind nicht austragen. Jetzt wird das künstlich befruchtet. Aus irgendeinem gesundheitlichen Grund, die Frau kann das nicht austragen. Das bei einer anderen Frau gegen eine geldliche Gebühr, sozusagen gemietet wird diese Frau, damit das Kind in ihr heranwachsen kann und geboren wird. Auch das gibt es heute. In einigen Ländern ist das legal. 1986 das Klon von Schafen wird als erste Mal eine Embryonalzelle geklont. 1992 eine 62-jährige Mutter, Rosella de la Corte aus Italien, bringt ein Baby zur Welt. Das Sperma stammt von ihrem Ehemann, die Eizelle von einer anonymen Spenderin. Also eine Frau, die eben eigentlich jetzt keine Kinder mehr bekommen kann. Auch nach den Wechseljahren ist es ja jetzt möglich, ein Kind auszutragen, weil man eben nicht ihre eigenen Eizellen, sondern Fremde nimmt. So gibt es dann heute eigentlich keine theoretische Altersgrenze mehr dafür. Man könnte auch theoretisch eine 80- oder 90-jährige Frau, rein theoretisch natürlich, ein Kind austragen. 1993, eine 52-Jährige trägt ihre eigenen Enkel aus. Die Amerikanerin lässt sich im Reagenzglas befruchtete Eizellen ihrer Schwiegertochter einpflanzen. So, jetzt eigentlich eine schwierige Sache, nicht? Also dann ist die Mutter gleichzeitig die Mutter und gleichzeitig die Oma. Und die Mutter ist ja die Mutter und was ist sie dann noch gleichzeitig, nicht? Also ich meine, sie hat zwei Mütter und Schwester, ja genau, richtig, und Schwester gleichzeitig. Ja, das gibt dann natürlich etwas Verwicklungen mit der Zeit. Aber das ist heute auch möglich, würde auch schon durchgeführt. 1993 die Klonierung. Die US-Forscher Jerry Hall löst mit seiner Klonierung von Menschenembryonen weltweit Protest aus. 1997 das erste Mal wird ein Säugetier, wir erinnern uns an das Schaf Dolly, vollkommen geklont. Es wird aus dem Schaf einer Körperzelle eines erwachsenen Tieres ein Klon vorgenommen. Also nicht mehr aus den Eizellen, sondern jetzt wurde eine Körperzelle aus dem Euter genommen und da wurde eine neue Eizelle eingesetzt, die wurde zum Teilen gebracht und so wurde dann auch aus einer Körperzelle ein neues Klon entwickelt. Der Vorteil besteht einfach darin, dass man so nicht immer eine Eizelle mühsam herausoperieren muss, sondern rein theoretisch irgendeine Körperzelle nehmen könnte und sie zum Teilen bringen. Dann 1999 die Klonung von menschlichen Embryos, ich habe es gezeigt auf dem Bild, durch Verpflanzung eines menschlichen Eikerns in den Eizelle einer Kuh. Also hier ist es auch so, dass eben diese Klon, den man dort gemacht hat, nicht nur aus menschlichen besteht, sondern dass der menschliche Zellkern war da mit der Erbinformation und den hat man in eine Kuhzelle hineingegeben. Und daraus hat sich dann das menschliche Embryo entwickelt. Also sozusagen eine Mischung, könnten wir hier sagen, nicht genetisch, aber von dem Zellmaterial von Kuh und Mensch. Auch das wird dort praktiziert. Nun, die wissenschaftlichen Grundlagen der Gentechnologie. Erst einmal, eine der wesentlichen Grundlagen ist die Universalität des genetischen Codes. Ich möchte das auch kurz hier einmal auflegen. Wir kennen das wahrscheinlich alle so aus Schulbüchern und ähnlichem mehr. Hier wird das gezeigt, wie eben ein... Nein, das hier ist noch nicht genau das, was ich zeigen wollte. Zeigt zwar auch etwas, aber das geht noch etwas weiter schon mit der Gentechnologie, zeigt uns das. Ich wollte erst einmal dieses hier. Also, so läuft das hier normalerweise. Diese Transkription und Translation, nennt man das. Hier wird von dem Erbfaden der DNS oder DNA des Ribonukleinsäure oder eben ACID, also das ADA am Ende hier wird, ist die Erbinformation doppelt vorhanden, in der sogenannten Doppelhelix eben der Erbinformation. Da ist alles aufgeschrieben, wie der Mensch oder das jeweilige Lebewesen zusammengesetzt wird. Das wird hier abgelesen, kommt dann zu den Ribosomen, dort wird das umgesetzt und werden dann Eiweiße und Polynukleide und so etwas werden da erzeugt. Ja, also das ist jetzt ein grober Ablauf, wie das in den Zellen abläuft. Also Tiere, Menschen, Pflanzen sind nach demselben Baukastenprinzip von Gott geschaffen worden. Sie haben alle dieselben Moleküle, dieselben Grundbausteine, aus denen sie zusammengesetzt sind. Und das ermöglicht überhaupt auch erst Gentechnologie zu betreiben. Das heißt, wir können ein Stück aus einer Zelle herausschneiden, eines Tieres, und können das in eine menschliche Zelle hineinsetzen, weil die menschliche Zelle die Erbinformation auch verstehen kann. Sonst wäre das prinzipiell gar nicht möglich. Der Austausch von Genen, jetzt kommen wir wieder an eine ethische Frage, ist es legitim, Gene von einem Lebewesen zu einem anderen auszutauschen? Erstmal müssen wir sagen, innerhalb einer Art. Innerhalb einer Art tun wir das mit der Zeugung jedes Kindes. Denn da werden ja Erbinformationen von zwei verschiedenen Lebewesen in einer neuen Zelle vereint und entsteht ein neues Kind dabei. Das ist also wahrscheinlich nicht umstritten, das ist legitim, damit haben wir keine Probleme. So ist es aber durchaus auch, dass Kritiker darauf hinweisen, dass es nicht möglich sei oder ethisch falsch sei, nun Informationen zweier verschiedener Lebewesen miteinander zu verbinden. Also meinetwegen von Hund und Katze. Jetzt nicht von Hunden untereinander, sondern von Hund und Katze. Allerdings ist es so, dass Gott durchaus in der Natur so etwas sich vollziehen lässt, schon seitdem die Welt existiert, so könnten wir das sagen. Wir wissen nämlich, das ist beispielsweise, man nennt das so gemäßigte Phagen. Es gibt also Phagen, das heißt, es ist eine Art von Viren der Bakterien, also noch kleinere Wesen, die noch kleiner sind als Bakterien und die machen das schon seit Jahrtausenden, dass sie Erbinformationen aus Bakterien oder kleinen Einzellern herausschneiden und mit denen in eine andere Zelle gehen, also in ein vollkommen anderes Lebewesen und die dort einbauen. Sehr bekannt sind da beispielsweise diese Lamna-Phagen, so nennen die sich. Also beispielsweise nach der Infektion eines Darmbakteriums, bei dem die Phagen-DNA ins Innere der Zelle gelangt, werden die Phagen in ringförmige DNA des Bakteriums integriert. Das heißt also, die Phage nimmt aus einer Körperzelle Informationen auf, verschwindet damit aus der Körperzelle und pflanzt sie in eine andere Zelle eines anderen Lebewesens ein. Das gibt es also durchaus in der Natur. Es gibt auch Bakterien, die so etwas betreiben, so das Bodenbakterium Agrobacter tum faciens. Das erzeugt nämlich zwei keimblättrige Pflanzen, sogenannte Wurzelhalsgallentumore. Diese Bakterie besitzt zusätzlich zur eigenen Erbinformation ein kleines ringförmiges DNA-Molekül und die Fähigkeit, ein bestimmtes Stück dieser DNA in die Pflanzenzelle einzuschleusen. Also das heißt, dieses Bakterium gibt Erbinformationen, die eigentlich zu der Pflanze gar nicht gehören, schleust sie dort ein und bringt damit die Pflanze dazu, anders zu wachsen, als sie normalerweise wachsen würde. Und hier merken wir, es ist Gentechnologie, also von einem Lebewesen zu einem anderen werden Erbinformationen übertragen, schon in der Natur, ohne dass Menschen eingreifen. Also, wenn wir sagen, Gott hat die Natur geschaffen und wir davon ausgehen, dass zumindest das, was die Natur selbst tut, in diesem Fall rein technologisch legitim ist, müssen wir sagen, dass durchaus auch in gewissen Grenzen ein Austausch von Erbinformationen von einem Lebewesen zu einem anderen Lebewesen möglich ist. Ein dritter Punkt, den ich jetzt nicht mehr erwähne, das sind auch Viren transportieren Gene zwischen verschiedenen tierischen Organismen. Da wären ebenfalls Beispiele, wer das gerne haben will. Es gibt sogenannte Retroviren, die werden auch gebraucht in der Gentechnologie heute. Die können eben von einem Organismus in den anderen das hineinbringen. Ohne diese Retroviren würde das nämlich gar nicht funktionieren, denn die braucht man heutzutage auch. Man steckt nämlich diese Retroviren unter anderem in einen menschlichen Organismus hinein. Die schneiden dann beispielsweise auch, also man kann auch Enzyme dafür nehmen, die schneiden eben, hier steht eben dieses Restriktionsenzym, die schneiden also die Erbinformation in kleine Stückchen und diese Stückchen werden dann von dem Biowissenschaftler identifiziert. Da sagt man also, das gehört, da sind jetzt die Erbinformationen drauf, die will ich gerne in ein anderes Lebewesen hineinhaben und dann integriere ich sie dort. Also das kommt in der Natur vor und mit Hilfe dieser Retroviren bzw. bestimmter Enzyme ist das überhaupt erst möglich, diese Gentechnologie zu betreiben. Denn man kann natürlich nicht mit der Schere dran gehen und die Erbinformation nehmen und kleinschneiden und irgendwie wieder zusammennähen. Das geht also nicht. Nun, das soll erstmal genügen für den ganzen Hintergrund. Weil je nachdem, von welchem Ausgangspunkt ihr jetzt anfangt, ist das sonst relativ kompliziert schon. Und ich will jetzt nicht nur auf irgendwelche Details in der Naturwissenschaft eingehen. Welchen Nutzen verspricht man sich von der Gentechnologie? Der ist sehr weit gestreut. Da gibt es erst einmal den Nutzen in der Landwirtschaft und in der Ernährung. Bei einem gegebenen Technologiestandard bedarf es zur Ernährung einer Person eine bestimmte Minimalfläche. Also um einen Menschen zu ernähren, könnten wir sagen, so und so viel Quadratmeter Fläche brauchen wir mindestens, damit der davon leben kann. Multipliziert mit der Anzahl von Menschen gäbe es dann eine Maximalauslastung der Erde. Also nur so viele Menschen können leben, weil wir nur so viel Fläche haben. Wenn wir jetzt bei der Bevölkerungsexplosion plötzlich sehr viele Menschen haben, dann müssen wir irgendwie sehen, wie wir die satt bekommen. Und da wird versprochen, die Gentechnologie kann einen Erfolg dabei verursachen. Beispielsweise wir züchten dann Mais oder Weizen, der doppelt so viel Ertrag bringt. Und rein theoretisch ist das möglich. Durch die Züchtung der vergangenen Jahrhunderte bringt ja Mais oder Weizen schon wesentlich mehr Ertrag als beispielsweise noch im Mittelalter. Also man hat auch schon daran gearbeitet. Deshalb haben wir überhaupt nur genügend Nahrungsmittel. In den letzten 50 Jahren ist es beispielsweise gelungen, durch klassische Genetik und Düngung, das heißt durch Kreuzung und Verbesserung, den Ertrag von Weizen um 300% zu steigern. Also wenn wir jetzt vergleichen, 1950 bis heute gibt es etwa 300% mehr Ertrag auf demselben Feld, wenn wir eben dann die richtigen Sorten benutzen, die zwischenzeitlich gezüchtet worden sind und natürlich auch Dünger und so etwas mit da hineinziehen. Also in der Pflanzenzucht. Das Ziel ist die Zucht von Nutzpflanzen, die eben widerstandsfähiger sind und ertragsreicher sind. Meinetwegen, dass ich auch irgendwo in der Taiga Russlands, da wo sonst kein Getreide wächst, Getreide anbauen kann, weil ich denen ein Gen einpflanze, dass sie eben unempfindlich gegen Frost sind. Oder meinetwegen jetzt Apfelsinen das einpflanzen könnte. Und plötzlich können wir hier Apfelsinen pflanzen, obwohl es hier kalt wird und normalerweise kaputt gehen. Das ist das Ziel, was dahinter steckt. Also Ertragsverbesserung. Konkrete Beispiele nenne ich nur eines, um damit wir vor Augen haben, ungefähr wie so etwas abläuft. Stickstoff ist ein lebenswichtiger Baustein für alle Lebewesen. Leider können die meisten Pflanzen Stickstoff nicht aus der Luft aufnehmen, sondern nur aus den Wurzeln in Form in der Erde, beispielsweise in Form von Nitraten und Ammonium. Der Ertrag auf den Feldern ist deshalb direkt an die Intensität der Stickstoffdüngung gekoppelt. Also wenn man wenig düngt, dann wächst da in vielen Fällen auch wenig. Die Herstellung von Stickstoffdünger braucht allerdings viel Energie, ist mit hohen Kosten verbunden, die dem Landwirt meistens entsteht. Zudem verseuchen die Nitrate das Trinkwasser und das wollen wir da eigentlich nicht haben. Deshalb wäre eine Verringerung dieser Nitratdüngung durchaus wünschenswert. Im Gegensatz zu den höheren Pflanzen können allerdings manche Bakterien aus der Luft Stickstoff aufnehmen. In der Luft haben wir eine ganze Menge Stickstoff. Daraus ziehen zum Beispiel die Erbsen und andere sogenannte Leguminosen, also bestimmte Pflanzen, ihren Nutzen, indem sie spezielle Bakterien sich sozusagen als Haustiere halten. Diese sogenannten Knöllchenbakterien nehmen sie auf und damit bekommt die Pflanze die Möglichkeit, nicht nur aus dem Boden, sondern auch aus der Luft Stickstoff zu bekommen. Jetzt ist das Ziel dabei, und man arbeitet damit, dass man eben diese Erbinformation in normale Pflanzen einpflanzen kann. Und es wäre ja nahezu fantastisch, stellen wir uns vor, die wachsen genauso gut und wir brauchen gar keinen Dünger mehr darauf zu kippen. Das wäre ja durchaus eine vorteilhafte Sache. Das nur als Beispiel. Das andere, was man gerne haben möchte, man will sie Resistenz machen gegen Herbizide, Schädlinge, Kälte und so weiter. Also das heißt gegen Schädlinge, damit sie besser wachsen. Man benutzt es auch für die Tierzüchtung, indem man bestimmte Tiere züchtet, die beispielsweise entweder weniger Fett haben, mehr Fett haben, schneller zu schlachten sind, mehr Fleisch ansetzen, weniger Nahrungsmittel aufnehmen und ähnliches mehr. Man will Gentechnologie auch einsetzen zum Umweltschutz, zum Beispiel zur Abfallbeseitigung. Mikroorganismen zersetzen chemische Bestandteile, zum Beispiel in der Kläranlage. Das macht der Mensch ja nicht, sondern da kommen dann Bakterien dazu, die zersetzen das Ganze. Darüber hinaus, auch zur Schädlingsbekämpfung setzt man das ein, bestimmte Bakterien, die Schädlinge, die man nicht haben will, befallen und dann töten. Es gibt dann auch medizinische Anwendungen, insbesondere im menschlichen Bereich. Am ehesten denken wir da wahrscheinlich an das Insulin. Wir merken hier schon, dass da, wo Menschen mit sogenannter eben Zuckerkrankheit oder Diabetes zu tun haben, dass die angewiesen sind auf künstlich hergestelltes Insulin. Und da müssen wir sagen, heute ist das meiste Insulin, was gebraucht wird, ist künstlich hergestellt, das heißt gentechnologisch. Man hat bestimmten Bakterien das menschliche Erbgut eingepflanzt von der Produktion von Insulin und so stellen diese Bakterien menschliches Insulin her. Viel effektiver, viel besser, viel zuverlässiger und mit viel weniger Nebenwirkungen behaftet als das Insulin, was man früher aus Kühen und Schweinen, also aus den Bauchspeicheldrüsen von Kühen und Schweinen gewonnen hat. Und man hat natürlich überhaupt erst die Menge von Insulin zur Verfügung und in gleichbleibender Qualität, wie das sonst früher nicht möglich gewesen war. Also da sehen wir durchaus einen positiven Einsatz, wohin das schon gekommen ist. Es gibt dann beispielsweise blutbildende Hormone, die dort gebraucht werden, die gegen eben bestimmte Krankheiten mit Blutarmut eingesetzt werden können. Dann gibt es ein gentechnologisch hergestelltes Hormon, GCSF, zur Bildung weißer Blutkörbchen soll das anregen. Das ist insbesondere für Krebspatienten gedacht. Es gibt dann wegen AIDS-Patienten da nur einfach einige Beispiele, bestimmte gentechnologisch veränderte Medikamente. Dann will man Impfstoffe herstellen. Beispielsweise, dass unser Immunsystem reagiert auf körperfremde Substanzen. Auch auf eingeschleusten Viren mit der Bildung von Antikörpern. Die Impfung von Personen mit veränderten Viren, die zwar noch eine Immunantwort auslösen, aber nicht mehr krankheitserregend sind, können positive Auswirkungen für die Vorbeugung haben. Sagen wir mal Hepatitis B, weit verbreitet, dass man dann das benutzt, dass man unschädlich gemachte Viren jemanden einspritzt, der also kann nicht mehr krank werden, aber der Körper kann resistent dagegen werden. Das ist heute gang und gäbe. Pocken beispielsweise ist auch etwas Ähnliches. Gentechnologie am Menschen, über diese Perspektiven hinaus genommen. Da gibt es beispielsweise die sogenannte PID oder Präimplantationsdiagnostik. Sie wird ratsuchenden Schwangeren angeboten, die aufgrund ihres Alters oder ihrer Familiengeschichte befürchten, ein krankes Kind zur Welt zu bringen. Die bisherige Erfahrung der Präimplantationsdiagnostik zeigt, dass bei rund 97% der Ratsuchenden auf Verdacht auf eine schwere Erbkrankheit ausgeräumt werden konnte. Nur 2% aller Schwangerschaftsabbrüche gehen auf das Konto der kindlichen Indikation, also dass da ein negativer Hintergrund ist. Natürlich stellen wir uns dabei die wichtige ethische Frage, warum sollten wir das überhaupt machen? Wenn für uns als Christen eine Abtreibung nicht in Frage kommt, weil wir sagen, das ist ein menschliches Lebewesen, dann brauchen wir auch keine Präimplantationsdiagnostik, denn dann würden wir ja hoffentlich das Kind auch austragen wollen, selbst wenn es eine bestimmte Behinderung aufweist. Also können wir sagen, dann spielt das dabei keine Rolle, dann können wir das auch vergessen. Präimplantationsdiagnostik ist in dem Sinne ja auch keine direkte Veränderung des Erbgutes, sondern hier wird Erbgut bloß analysiert, um dann Folgen darauf ausüben zu können. Allerdings kann es eine gewisse Hilfe bieten bei bestimmten Stoffwechselerkrankungen. Da kann nämlich schon während der Schwangerschaft eingesetzt werden, das Kind im Mutterbauch zu transplantieren. Die größte Gefahr, die da drin liegt und die zwischenzeitlich schon Realität ist, ich kann euch einige Artikel davon zeigen, die sind, dass man eben damit auch feststellen kann, welche Augenfarbe hat das Kind, welches Geschlecht hat das Kind und dass einige Fälle in England, in den USA, in den Niederlanden bekannt sind, wo Kinder abgetrieben worden sind, weil sie nicht das richtige Geschlecht gehabt haben. Also hier merken wir, die Tendenz zum Missbrauch der Präimplantationsdiagnostik ist sehr groß und deshalb sollten wir dem sehr kritisch und distanziert gegenüberstehen. Die Methode selbst hat auch ein gewisses Risiko für Kind und Mutter, weil dort ja Zellgewebe entnommen werden muss. Und das ist immer ein Eingriff, der dann auch Schaden hervorrufen kann. Das ist allerdings vergleichsweise gering, das Risiko. Die Hauptgefahr liegt darin, dass Kinder selektiert werden, dass entschieden wird, welches Kind darf leben, welches nicht, aufgrund der Erbinformation, die man bekommt. Und da braucht man nicht warten, bis das Kind geboren wird, sondern kann schon im Mutterbauch entscheiden, welches Kind möchte ich denn gerne haben. Ja. Nein, nicht zwangsläufig. Bei der Fruchtwasseranalyse kommt darauf an, was man da genau untersucht dabei. Manchmal wird auch bloß untersucht, ob dort irgendwelche Schadstoffe im Fruchtwasser enthalten sind, also die abgegeben werden oder wie hoch die Konzentrationen sind oder ähnliches. Allerdings gibt es auch bestimmte Punktionen, entweder beim Fruchtwasser oder eben beim Kind selbst, wo dann danach eine Präimplantationsdiagnostik betrieben wird. Aber der Vorgang selbst ist nicht unbedingt dasselbe, ja. Ja, also schon bevor man es einpflanzt dabei. Es gibt es durchaus auch, dass man bei dem Kind, was schon vorhanden ist, eben die Genetik überprüft. Das ist dann aber keine Präimplantationsdiagnostik, aber das Prinzip ist dasselbe. Also da ist auch das Prinzip, also generell künstliche Befruchtung. PID ist in erster Linie eine Sache der künstlichen Befruchtung, wo ich untersuche, bevor ich es einpflanze, ob ich das haben will oder nicht. Es gibt allerdings einen ähnlichen Vorgang ebenfalls, dass eben das Erbgut des Kindes untersucht wird, was normal gezeugt ist, und ich dann entscheide darüber, beispielsweise will ich das abtreiben oder nicht. Das gibt es auch. Aber das sind also begrifflich zwei verschiedene Begriffe. Faktisch ist es ein ähnlicher Vorgang, der betrieben wird. Nur eben das eine verhindere ich sozusagen überhaupt, dass es wächst, indem ich es eigentlich einpflanze. Bei dem anderen ist es so, dass ich dafür die Voraussetzung schaffe für eine Abtreibung. Ja. Das ist beispielsweise so bei älteren Frauen, tut man das sehr häufig, um dann festzustellen, ob sie das Doe-Syndrom haben, also die Trisomie 23, also Mongoloid. Und das nimmt man dann als Legitimation zu sagen, das Kind kann auch abgetrieben werden, wenn man das in der Frühphase feststellt. Ja. Also dann gibt es die Gentherapie. Das bedeutet da, wo sie eingesetzt wird zu medizinischen Zwecken, um die Gesundheit des Menschen zu fördern. Da wird unterschieden zwischen der Somatherapie und der Keimbahnzellentherapie, so könnten wir das einmal grob sagen. Bei dem einen soll eingegriffen werden in die bestehenden Körperzellen, beim anderen soll eingegriffen werden in die Keimbahn, das heißt in die Zeugung eines neuen Individuums, in Samenzelle und Eizelle. Der Unterschied besteht natürlich ganz klar darin, dass ich, wenn ich bei der Eizelle die Gene verändere, dass ich damit alle Gene des künftigen Organismus und auch dessen Nachkommen verändere. Wenn ich nur Gen verändere in einem bestehenden Organismus, dann beeinflusst das nicht die nächste Generation und auch nicht den gesamten Organismus. Beispielsweise nehmen wir einmal an, rein theoretisch, man arbeitet auch an solchen Sachen, ich könnte jetzt jemanden ein paar Viren einpflanzen, die gehen dann in die Körperzellen hinein, beispielsweise eines Krebstumors, und die verändern den so, dass der Krebstumor abstirbt. Eine Möglichkeit. Man hat eine gewisse Kombination, man macht es auch so, dass der Krebstumor plötzlich anfällig ist gegen bestimmte Chemikalien und die spritzt sich dann ein, dann stirbt er ab und ähnliche Sachen mehr. Das wäre eine Somatherapie. Das heißt, ich verändere das Erbgut in einem bestehenden Organismus. Da ist hinterher keine weitere Auswirkung von zu befürchten, weil das ist begrenzt, abgekapselt, da geht es normalerweise nicht drüber hinaus. Wenn ich jetzt aber bei der In-vitro-Fertilisation, bei der künstlichen Befruchtung eines Menschen, das Erbgut verändere, schon bei der Eizelle oder der Samenzelle oder dem neu entstandenen Embryon, dann ist natürlich, dass alle Zellen, die hinterher davon kopiert werden, das ist ja so wie eine Art Kopierer, der dann stattfindet, also alles wird dupliziert immer weiter, dass dann in allen Zellen diese Erbinformationen vorhanden sind. Das sind also zwei grundlegende Sachen mit unterschiedlichem Risiko natürlich auch. Dann gibt es eine ganze Menge Grundlagenforschung, auf die will ich jetzt nicht weiter eingehen. Generell wird jedenfalls mit all den Versprechen, die ich jetzt genannt habe, wird die Gentechnologie vorangetrieben und wird sie auch gerechtfertigt. Zu sagen, also diese großen Ziele, die wir haben, wir können die Bevölkerung ernähren, wir können die Arbeit des Bauern erleichtern, wir können wirtschaftliche Vorteile dadurch bieten, wir können Erbkrankheiten beseitigen, wir können schlimme Geißeln der Krankheit der Menschen beseitigen. Das ist die Legitimation dafür, dass man sagt, deshalb betreiben wir Gentechnologie. Das findet ihr auch überall, das wird von allen Wissenschaftlern immer wieder genannt. Wir wollen nur das Gute dabei, wir wollen den Menschen nur helfen. Wir wollen den Frauen helfen, die unfruchtbar sind, dass sie ihre Kinder bekommen können. Wir wollen denjenigen, die erbkrank sind, helfen, dass sie wieder gesund werden können. Und wir wollen denen, die hungern, helfen, dass sie genügend zu essen bekommen. Das ist das, was dahinter steckt. Das, was manchmal übersehen wird, ist, dass es durchaus Nebenwirkungen, Risiken und auch ganz offensichtliche Gefahren der Gentechnologie gibt, die dann meistens ausgeblendet werden. Ich möchte auf einige hier eingehen. Erstens auf die Gentechnologie im Bereich des Gesundheitswesens. Also, Ja, erstmal bei der Somatherapie, also das heißt im menschlichen Körper ist es so. Selbst bei der Behandlung sogenannte monogenetischen, also das heißt die nur auf ein Gen zurückzuführenden Krankheiten, kann bis jetzt nicht wirklich erfolgreich ein einzelnes defektes Gen ausgetauscht werden. Man stößt schnell an die Grenze der Somatherapie, jedenfalls wenn es darum geht, konkrete Gene in einer speziellen Zelle, die Teil eines bestimmten Gewebes sind, zu transportieren oder gar neues genetisches Material in einen Großteil bzw. alle Zellen eines Organismus einzupflanzen. Genau diese Manipulation wäre aber notwendig, um erfolgreich solche Krankheiten bekämpfen zu können. Also hier technische Probleme, dass nicht gesunde Zellen mit eingegriffen werden oder dass alle kranken Zellen davon erfasst werden. Risiken sind beispielsweise bei Mutationen. Die entstehen nämlich in erster Linie dadurch, dass nur unpräzise sogenannte DNA eingepflanzt werden kann. Das genetische Material inmitten eines anderen Gens versucht man zu ersetzen, aber es kann sein, dass bestimmte Gene eingeschaltet werden, die man gar nicht mit beeinflussen will. Es ist bekannt, dass Mutationen in gewissen Genen normale Zellen zu Krebszellen verwandeln können. Schon eine einzelne Krebszelle kann zur Tumorbildung führen. So kann also die Gentherapie selbst Krebs hervorrufen. Denn sie will ja in den Genen Erbinformationen verändern. Und da man eben nicht genau einschalten kann, wie beim Lichtschalter, so sagen, das haben wir nun, das haben wir nicht, ist in vielen Versuchen, die man mit Tieren bisher gemacht hat, sind die unerwünschte Nebeneffekt der Gentherapie ist, dass Menschen Krebs bekommen. Also auch wenn man gegen Krebs kämpfen will. Eine Krankheit, die eigentlich besiegt werden soll, wird dadurch ausgelöst. Nebenwirkungen. Genmanipulationen richten sich häufig mehr Schaden an, als sie Heilung hervorbringen. Somatische Gentherapie bewirkt im Organismus oft die Produktion eines neuen Proteins, das dem Immunsystem des Patienten völlig fremd ist. Also Protein, das heißt, ich habe ja gerade gezeigt, die Erbinformation wird in einem Ribosom umgewandelt und dann wird ein neuer Stoff hergestellt. Und dieser neue Stoff ist ein Eiweiß oder wie man es auch nennt, Protein. Und wenn das jetzt durch ein fremdes, also dem Körper fremdes Gen hervorgerufen wird, das der Körper nicht kennt, dann ruft es eine Immunabwehr hervor, also einen innerlichen Kampf des Immunsystems gegen dieses neue Eiweiß. Und das kann sehr gefährliche Auswirkungen haben. Die Folge kann eine heftige Abwehrreaktion sein. Genetisch veränderte Getreidesorten können nach Erkenntnissen US-amerikanischer Forscher lebensgefährliche Nahrungsmittelallergien auslösen. Die Wissenschaftler entdeckten, dass Sojabohnen, bei denen das Gen aus Paranüssen eingepflanzt worden war, beim Menschen mit Nussallergie starke allergische Reaktionen auslösen. Im Tierreich wurden dort auch verschiedene Reaktionen festgestellt, also da Probleme. Dann gibt es auch das Problem, dass diese Somatherapie Vorbereiter der Keimbahntherapie ist. Also man versucht zu sagen, an den bestehenden Zellen machen wir das. Und dann sagt man, wir sind ja viel effektiver, wenn wir das schon an den Babyzellen machen. Und dann natürlich dann viele neue Gefahren auftauchen. Bei der Keimbahngentechnologie ist das Problem schon bei schon das, was ich bei der Somazellen erklärt habe, darüber hinaus, dass das menschliche Erbgut auf Dauer verändert wird. Dass eben dass sie in einem frühen Entwicklungsstadium des Embryos vorgenommen wird, sodass alle Gene verändert und geschädigt werden können. Unerwartete Nebenwirkungen tauchen auch da immer wieder auf. Das überspringe ich jetzt mal. Darüber hinaus die Gefährdung des menschlichen Genpools insgesamt, weil hier ja später in der nächsten Generation dann auch wieder manipulierte Gene eines Lebewesens auf nicht manipulierte stoßen und wieder neu vermischt werden mit Reaktionen, die bisher nicht absehbar sind. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass kosmetische, gesellschaftliche und politische Anwendungen in der Gentechnologie den Ausschlag geben für Entscheidungen. Dass Eltern eben das Recht für sich reklamieren, Kinder nach ihrem eigenen Gutdünken zusammenzustellen. Also das heißt meinetwegen, jetzt wollen alle, dass ihre Töchter aussehen wie Claudia Schiffer oder so etwas. Und Pech haben wir dann, wenn in der nächsten Generation das nicht mehr die Modevorstellung ist. Dann müssen plötzlich jetzt alle sich wieder gentechnologisch verändern lassen. Oder was weiß ich, die Männer sollen dann alle aussehen wie Arnold Schwarzenegger, natürlich mit der entsprechenden Intelligenz dabei. Und mit Albert Einstein gekreuzt, irgendwie so etwas. Nicht? Und hoffentlich ist dann nicht umgekehrt, dann ist die Klugheit von Arnold Schwarzenegger und der Körper von Albert Einstein. Das wäre dann nicht so passend, nicht? Dafür. Ja, auf jeden Fall, das Ziel könnte sich durchaus dahinter verbergen, denn Menschen sind anfällig dahinter. Sehen wir nur heute, schauen wir uns um, die Menschen durch Kleidung, durch Schönheitsoperationen und so weiter versuchen, dem Schönheitsideal zu entsprechen. Wenn sie das jetzt nur einfacher machen könnten, wäre die Gefahr sehr groß. Ich meine nicht nur die Gefahr, das wäre Realität, dass die Menschen dann so, wie wir das in George Orwell 1984 lesen oder in Schöne neue Welt von Alois Huxley, dass die schließlich alle gleich aussehen würden, weil man dem Schönheitsideal nachstrebt. Schlecht für die Menschen, die sich hinterher auch nicht entscheiden können. Stell dir vor, du willst eine Frau heiraten, die sehen alle gleich aus, nicht? Und dann musst du dich entscheiden, welche nimmst du denn jetzt nun davon? Und das wird dann schwierig dabei, auslosen oder sowas, nicht würfeln und so. Ja, und also da sehen wir, diese Sachen sind nicht nur Fantasie, sondern auch der deutsche Philosoph Peter Sloterdijk hat dann schon davon gesprochen, von eben der Menschenfabrik oder Menschenfabrikation oder Menschenzüchtung und so etwas, dass das eine Aufgabe der Zukunft sei. Die Anwendung der Gentechnologie im Bereich der Landwirtschaft, da haben wir auch gewisse Probleme. Erst einmal, dass häufig, weil es eben solche Phagen gibt, das werden Informationen, die meinetwegen im Mais, man hat im Mais eingepflanzt, dass die gegen bestimmte Schädlinge resistent sind. Das heißt, dass die Schädlinge die nicht mehr auffressen. Jetzt hat man festgestellt bei Feldversuchen, dass eben durch solche genannten Phagen, dass da die Erdinformationen, also sind unempfindlich gegen bestimmte Schädlinge, gegen bestimmte Käfer, die können auch transportiert werden ins Unkraut. Und jetzt stellt man sich vor, plötzlich ist alles Unkraut resistent dagegen. Das wäre natürlich ein großes Problem. Das ist aber Realität. Also in Feldversuchen durchaus durchgesetzt worden. Und dann merken wir, dann haben wir eben nicht diese schöne neue Welt, wo das Unkraut nicht mehr wächst und die Schädlinge umkommen und nur das wächst, was wir wollen. Das funktioniert nicht so einfach, weil es eben Gentransfer gibt. Das heißt Genübertrag auch auf Lebewesen, in denen wir das eigentlich gar nicht haben wollen. Darüber hinaus gefährden genmanipulierte Bakterien fruchtbare Böden. Die Klebsiella plantiocola, eine im natürlich im Boden vorkommendes Bakterium, wurde genetisch verändert, um es zur Aufbereitung von Agrar- und Holzabfällen einzusetzen. Also man nimmt das beispielsweise, dass man da ja Zellulose und so weiter in Zucker umwandeln kann. Beispielsweise dafür wird das benutzt. Es stellt sich bald jedoch heraus, dass die genmanipulierenden Bakterien äußerst konkurrenzfähig waren und alle anderen natürlichen Bakterien im Boden verdrängt haben. So führt es dazu, dass eben andere Stoffe nicht mehr abgebaut werden konnten und dass plötzlich alle Holzabfälle, da konnten keine Käfer mehr von leben, keine Larven mehr von leben, sondern die haben dann alles schlichtweg zersetzt. Stellt man sich nun mal vor, die werden vollkommen freigelassen und plötzlich fallen alle Wälder um, weil die da eben die das ganze Holz auffressen. Rein theoretisch möglich, praktisch bisher noch nicht. Darüber hinaus hat man festgestellt, dass der durch die Bakterium aufgearbeitete Abfall nicht als Dünger eingesetzt werden konnte, sondern der hat sich für andere Pflanzen als toxisch, das heißt als giftig herausgestellt. Nun noch ein anderer Hinweis, generell wird das Ökosystem, kommt dadurch in Gefahr, weil durch freigesetzte Gene generell das ganze Ökosystem durcheinander gebracht wird. Ein Beispiel. Lachs. Viele Leute essen gerne Lachs und kaufen das auch im Aldi oder Lidl oder sonst wo. Da ist das ja noch günstiger. Es gibt eben eine ganze Menge Lachs deshalb, weil man Lachse gentechnologisch verändert hat und die werden jetzt bis 4 bis 5 Mal so groß als früher. Was hat das zur Folge? Dass Tiere, die früher sich von Lachse ernährt haben, heute von Lachsen gefressen werden. Das heißt, das ganze Ökosystem kommt vollkommen durcheinander, weil der Mensch an einer Stelle eingreift. Das heißt, Jäger und Beute verändern sich total. Stellt euch mal vor, wir machen gentechnisch veränderte Mäuse und plötzlich fressen die Mäuse die Katzen auf oder so etwas. Nicht? Und da merkt man natürlich, das geht dann alles durcheinander. Die Katzen haben gar nichts mehr. Wir können auch nichts mehr gegen die Mäuse tun, weil die Katzen ja nicht mehr dagegen kämpfen und andere Tiere auch nicht mehr. Selbst die Adler, die wir auf der Adlermatte gegessen haben, würden bei einer katzengroßen Maus sich natürlich den Hals da würden dann das im Stecken bleiben. Und da merken wir, es hat Auswirkungen, die wir nicht immer überschauen können, wenn wir solche gentechnologischen Veränderungen vornehmen. Es sind Dominoeffekte, mit denen bisher niemand gerechnet hat. Plötzlich werden diese Gene auch an wildwachsende Verwandte weitergegeben. So gab es beispielsweise auch kranke Kühe durch Rinderwachstumshormone. So wurde herausgefunden, dass der Einsatz von Wachstumshormonen bei der Milchproduktion Kühe um 15% erhöhen kann. Also die Milchproduktion. Also wurden Bakterien genmanipuliert, die dieses Hormon herstellen sollten. Es stellte sich aber heraus, dass das so gewonnene Wachstumshormon gewisse Krankheiten bei Kühen hervorruf und ihre Fruchtbarkeit einschränkte. Kranke Kühe geben minderwertige Milch und so erfolgte dann in diesen Beständen vermehrter Einsatz von Antibiotika, der gleichfalls in der Milch seinen Niederschlag fand. So merken wir, dass die Gentechnologie häufig nur vordergründige Lösungen anbietet, sozusagen für ein jetziges Problem ohne dessen Verflechtung und Spätwirkungen zu berücksichtigen. Das ist ein gewisses Problem. Problem haben wir auch in der Patentierung von Lebewesen. Denn eigentlich wird dort ja kein, das heißt, bestimmte Lebewesen sind dann Eigentum einer Firma. Stellen wir uns vor, eine Firma, meinetwegen Hofflamann-La Roche oder Bayer oder so, die züchten jetzt einen Menschen, der kann Gras essen. Und dann denkt ihr euch, ja, das ist ja gut, die Kinder brauchen wir nicht mehr so viel zu kaufen, wir gehen einfach spazieren und dann füttern wir denen ein bisschen Gras, sparen wir viel Geld. Jetzt ist aber so, dass dieser Organismus dann Bayer gehört. Also das ist ja nach der Patentregelung möglich. Hier merken wir, es sind ganz neue Probleme, weil ja auch christlich müssen wir sagen, dass das Leben unverfügbar ist, dass das niemandem gehört. Deshalb uns die Kinder uns ja auch nicht gehören in dem Sinne, sondern wir nur Verantwortung für sie tragen. Das wird vollkommen aufgelöst durch die Genmanipulation und Technologie, wo Firmen dann das für sich in Anspruch nehmen, um damit Geld zu verdienen. Und wir müssen dabei sagen, dass das eigentlich insofern ja auch Unrecht ist. Die wollen natürlich ihr Geld dabei verdienen, aber Unrecht ist insofern, weil sie ja nichts Neues erfinden. Sie tauschen bloß bestehende Gene aus. Also das heißt, sie erfinden ja nichts Neues, keinen neuen Apparat, sondern sie nehmen nur von Gott geschaffene Gene, tauschen die aus und nehmen das Neue für sich in Anspruch. Das ist ebenfalls ein Problem dabei. Ein weiteres Problem ist die Eugenik, das heißt die Rangfolge lebenswerten Lebens. Hier sehen wir, dass der Nationalsozialismus sozusagen zurückschlägt in der modernen Gentechnologie, wo nämlich durch die Herstellung neuer Organismen oder durch die Analyse bestehender Organismen, das heißt eben beispielsweise die Präimplantationsdiagnostik, dass da festgelegt werden soll, welche Lebewesen lebenswert sind und welche nicht. Das führt beispielsweise dazu, dass heute, wie ich schon einmal in den vergangenen Tagen gesagt habe, dass immer weniger behinderte Kinder geboren werden, weil man sie als lebensunwert einstuft und deshalb schon vor der Geburt abtreibt. So hat auch der neue Staatskulturminister, eben Niederrümelin, der hatte dann ja gesagt und dafür die Diskussion gesorgt, dass eben nur Lebewesen, die ein Selbstwertgefühl haben, dass die geschützenswert seien und dass das Menschen seien und das andere seien keine Menschen. Die Auswirkungen davon dürfen wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen und immerhin das sagen hochrangige Politiker. Das bedeutet also beispielsweise, nehmt immer euer neugeborenes Baby. Hat das ein Selbstwertgefühl? Tja, zumindest kein erkennbares. Also könnt ihr es durchaus wie ein Zellhaufen töten. Dasselbe sagt ja auch etwas provokativ Peter Singer, ein australischer Ethiker, der eben sagt, dass ein krankes, neugeborenes Baby weniger wert sei als ein gesunder Hund. Einfach deshalb, weil er sagt, das ist ja kein vollwertiger Mensch. Er definiert das da über Selbst, also nicht über Selbstbewusstsein, sondern über Schmerzbewusstsein und über Wahrnehmungsfähigkeiten und über solche Sachen definiert er das. Und sagt, wenn das ein Kind nicht hat, dann kann man eigentlich ein Kind auch umbringen, wenn es geboren worden ist. Er ist konsequent dabei, denn die ganze bisherige Diskussion mit der Abtreibung ist natürlich total inkonsequent. Warum darf man ein Kind bis zum, was weiß ich, dritten Monat, bei Behinderten, die auch noch später, ich glaube bis zum fünften Monat, manchmal auch noch später, überhaupt abtreiben? Ist ja kein logischer Grund, der dahinter steckt, sondern ist einfach eine willkürliche Setzung. Und so sagt er ja, was ist denn der Unterschied, ob ich ein Kind abtreibe, meinetwegen im sechsten Monat, das ist lebensfähig, wenn ich es zur Geburt kommen lasse, kann heute überleben mit unseren technischen Möglichkeiten. Ja, wenn es jetzt geboren wird und dann darf ich es nicht mehr totschlagen, warum eigentlich nicht? Ist doch für die Frau vielleicht sogar viel angenehmer, als dass da eben eine Ausschabung, was weiß ich, gemacht wird, besser gebieren lassen und dann umbringen. Ja, im Fokus stand vor 2 Jahren in etwa ein Artikel, das war, glaube ich, in Marburg, nein, es war irgendwo in Norddeutschland, Leer oder so etwas, oder Oldenburg, ich weiß nicht, irgendwie irgendwas Norddeutschland, da wurde ein Kind geboren und dann haben hinterher die Eltern das Krankenhaus verklagt, weil das Kind überlebt hat. Und zwar sind ja dann herausgekommen dabei, dass das Kind, war eben nicht erwünscht, man wollte eine Abtreibung machen, war schon sehr fortgeschritten dabei, dann wurde das Kind geboren und es ist geboren worden und es hat geatmet, hat gelebt über mehrere Stunden hinweg und die Leute wussten nicht, was sie damit tun sollten. Und schließlich, als nach mehreren Stunden irgendjemand dann Mitleid gehabt hat, weil das Kind halt nicht gestorben ist, wie es sterben sollte, haben sie es dann halt in den Brutkasten getan, es hat überlebt, hatte natürlich schwere Hirnschädigung, weil man nicht sofort eingegriffen hat. Und hinterher haben die Eltern das Krankenhaus verklagt, weil eben das Kind nicht wie planmäßig gestorben ist dabei. Da merken wir, in welche verrückte Situation wir dabei schon hineinkommen und sehen. Ich habe dann noch einen Leserbrief an Fokus geschrieben dabei und vielleicht empfohlen, dass das Kind doch besser die Eltern wegen versuchter Tötung oder so anklagen sollte, nicht, vor Gericht und so. Das ist natürlich vollkommen irrsinnig, vollkommen verrückt, nicht? Auf der einen Seite werden Frühchen um jeden Preis gerettet und dann Kinder, die lebensfähig von sich selbst aus sind, umgebracht und das häufig in einer Station neben der anderen. Hier merken wir Eugenik. Die Rangfolge des Lebens wird nur dem Menschen ausgeliefert. Was ich für lebenswert halte, das darf leben. Und was ich nicht für lebenswert halte, das darf nicht leben. Aus welchen Gründen auch immer. Und das ist natürlich etwas, was wir als Christen ablehnen müssen. Weil lebenswert sind wir dadurch, weil Gott uns die Würde als Mensch gegeben hat und nicht dadurch, weil wir bestimmte Eigenschaften haben. Nicht über Eigenschaften oder Leistungsfähigkeit wird lebenswert bestimmt, sondern über die Adelung, die Gott uns gegeben hat, weil er uns als Mensch geschaffen hat und nicht über unsere Leistung. Was wäre dann auch, ab welchem Quotienten sollen wir dich denn töten? Oder euch? Oder eure Kinder? Können wir ja sagen, töten wir einfach alle diejenigen, die unter 100% sind, nicht? Sonderschüler können wir nicht gebrauchen. Die können sowieso viel zu wenig machen, also gleich weg damit. Oder warum nicht? schaden doch nur der Gesellschaft. Und was ist mit den Alten? Renten, Kassen, die explodieren da, sagen wir doch einfach Höchstalter 70 Jahre, danach eine Spritze und dann weg. Denn die meisten Krankheitskosten, wir können da Rentenkosten senken, wir können Sozialnebenkosten senken, nämlich beispielsweise Krankenkassen, das meiste Geld wird für chronisch Kranke im Alter aufgebracht. Also, das ist doch ein Wirtschaftsvorteil, oder? Wir können unsere Arbeitslosigkeit damit bekämpfen, die Leute kaufen mehr davon. Super, ist das nicht toll? Und ich sage euch, diese Argumente werden natürlich kommen. Weil wenn man losgelöst von Gott argumentiert, es wird in Deutschland zwischenzeitlich in Krankenhäusern eben so ein Computerprogramm getestet, wo es darum geht, eben zu analysieren, welche Operationen lohnen sich noch bei welchen Patienten, und zwar wie viel kosten die, und dass man dann irgendwann mal einen Riegel vorschiebt und sagt, ab einem bestimmten Alter gibt es bestimmte Operationen gar nicht mehr oder bestimmte Behandlungen auch gar nicht mehr, weil die sind zu teuer, das lohnt sich nicht mehr, der bringt nicht mehr genug für die Gesellschaft. Also solche Überlegungen gibt es durchaus. Die kann man nicht von vornherein total von der Hand weisen. Aber das große Problem, was dahinter steckt, ist natürlich, dass man Menschen nur nach ihrer Effizienz, nach ihrem Wert für die Gesellschaft, nach ihrem Arbeitseinsatz, nach ihrem Können oder nach ihrer Schönheit oder sonst was deklariert. Ja, und sollen wir hier einen Gesichtstest machen und dann eben sagen, also wer hier nicht schön genug aussieht, ich brauchen wir nicht mehr, besser ein paar schöne Kinder gebären, ne? Also irgendwo weg. Das ist ja das, was dahinter steckt. Danach sollen Kinder selektiert werden oder natürlich nach Geschlecht und so weiter, was ja beispielsweise in China dazu führt, dass zwischenzeitlich sehr viele Frauen nach China eingeführt werden müssen, weil eben die Chinesen ja nur ein Kind haben dürfen, zweite wird mit Strafzoll sozusagen belegt, dritte noch mit Schalkerstraf, mit Strafe belegt. So wollen die meisten einen Jungen haben. Das führt dazu, dass es in China nicht 50% Mädchen und Jungen gibt, die geboren werden, sondern überproportional für die Jungen. Die Mädchen werden dann nicht abgetrieben, sobald man merkt, dass man eines hat, oder werden nach der Geburt getötet, um ein neues Kind zu bekommen. Was dazu führt, dass dann beispielsweise aus Thailand, aus Indonesien und so weiter Frauen importiert werden müssen, damit überhaupt noch genügend Heiratskandidaten da zur Verfügung stehen. Da merken wir auch, Eugenik, lebenswertes Leben festsetzen zu müssen, das können wir nicht gut heißen. Darüber hinaus, dass auch die in den Menschen hineingelegte Vielfalt, in die Menschheit hineingelegte Vielfalt, dadurch zerstört wird. Denn es soll ein perfekter Mensch, eine Gleichschaltung geschehen, so ähnlich wie sie Friedrich Nietzsche vor 100 Jahren schon prognostiziert hat, indem er gefordert hat, dass es den Übermenschen geben müsse, der den Herausforderungen der modernen Zeit besser entsprechen kann. Und da merken wir, das führt natürlich zu einer Gleichschaltung. Jeder will ja die besten Möglichkeiten haben. Stellt euch vor, ihr könntet jetzt steuern, euer Kind hat keine Probleme beim Französisch lernen, keine Probleme, das Abitur zu machen, keine Probleme zu studieren. Ihr könntet das einfach mit einer Entscheidung beim Arzt gültig machen. Bestimmte Embryos, die fallen weg. Meinetwegen, wir machen jetzt eine Schale, dann Präimplantationsdiagnostik ist ja sowieso viel sauberer, als so ganz normal Kinder zu zeugen, nicht? Dann befruchten wir gleich, und das wird ja auch so gemacht, werden viele Embryonen befruchtet, die werden untersucht und nur einige von denen werden eingepflanzt. Die anderen werden dann zur Stammzellenforschung benutzt oder werden verbrannt oder werden zur Kreme verarbeitet oder ähnlichem mehr. Das ist ja heute schon gang und gäbe. Das ist also schon praktikabel. Das wird auch schon gemacht. Das ist keine Ausnahmeerscheinung. Aber da bestimmen wir eine Gleichschaltung, wo Gott ja gerade eine Vielfalt in die Menschen hineingelegt hat, von denen wir in der Gemeinde und auch im täglichen Leben profitieren. Jesus sagt ja, es ist nicht jeder Hand, es ist nicht jeder Fuß, es ist nicht jeder Auge. Das heißt, Gott will Vielfalt und auch Dinge, die wir als negativ ansehen, die will Gott als Bereicherung für den Gesamtorganismus der Gemeinde und des menschlichen Lebens. Das heißt, Gott ist gegen eine künstliche Gleichschaltung nur aus menschlichen Vorteilsüberlegungen. Darüber hinaus ist die Gentechnologie behaftet mit den großen Gefahren der biologischen Kriegsführung. Praktisch alle großen Industriestaaten arbeiten an biologischen Waffen, so dass in der Zukunft, das ist ja der Traum eines Heerführers, soll es so laufen, dann braucht man keine Atombombe mehr zu werfen, das ist alles verseucht und kaputt, viel besser. Du entwickelst einen bestimmten Virus, der wird jetzt rübergeschmissen, dann stirbt das ganze Land aus und du kannst alles dort in Besitz nehmen, soweit du ein Gegenmittel hast gegen diese Krankheit und das auch spritzen kannst. Das große Problem ist im Augenblick nur, dass man nicht die geeigneten Gegenmittel hat und deshalb das in den Kriegen und Kriegenauseinandersetzungen noch nicht eingesetzt hat, also schlecht kontrollieren kann. Und vor allem das große Problem, was man dabei hat, dass diese entwickelten Viren sich natürlich auch gentechnologisch selbst verändern können. Das heißt, können Mutationen entstehen und plötzlich wirkt das Gegenmittel nicht mehr. Es gab einige, die haben darüber spekuliert, ob eventuell der AIDS-Virus irgendwo aus einem militärischen Forschungslabor in Wuhan sein soll, weil man ja nicht ganz genau hundertprozentig weiß, woher es kommt, wobei es unwahrscheinlich ist, wahrscheinlich kommt es aus Afrika, aber hundertprozentig ist das auch nicht sicher, aber so ähnlich kann das funktionieren. Ein Virus wird freigesetzt und Menschen sterben massenhaft, jetzt musst du nur ein Mittel haben, was dagegen wirkt. Und diese Gefahren sind natürlich unabsehbar, weil da mit der Ausrottung der gesamten Menschheit bzw. der Auslöschung des gesamten menschlichen Lebens gespielt wird. Darüber hinaus sind natürlich unabsehbare Folgen für das ökologische Gleichgewicht. Einige Beispiele habe ich ja schon dafür erwähnt. Jetzt, wenn wir die Chancen und die Risiken einander gegenüberstellen, dann müssen wir sagen, dass Gentechnologie, wie ich erwähnt habe, immer praktiziert worden ist und in gewissem Rahmen legitim ist, weil Gott uns eine Verantwortung für diese Welt gegeben hat und uns auch im ersten Buch Mose eine Gestaltungsfreiheit für die uns anvertraute Natur gibt. Das heißt, wir dürfen sie verändern. Wir dürfen einen Garten anbauen, wir müssen nicht alles wild wachsen lassen. Wir dürfen Tiere halten, wenn wir von ihnen essen wollen. Wir können sie auch züchten, wenn es dann besser unseren Bedürfnissen entspricht. Das dürfen wir tun. Aber in einem von Gott vorgegebenen Rahmen. Wir müssen darüber hinaus uns auch klar werden, dass es natürlich Konflikte bei den Werten des Lebens gibt. Welchen Wert setze ich höher an? Die ewige Gesundheit beispielsweise oder das Leben eines Menschen? In der Bibel finden wir den klaren Hinweis darauf, dass es uns verboten ist, Leben zu nehmen. Leben wurde uns sogar ursprünglich verboten, von Tieren zu nehmen. Bis zum Essen sowieso erst seit Noah und vorher erst nach der Sündenfall. Weil das Leben, das ist auch der Zusammenhang mit dem Blut, weil gesagt hat, im Blut ist das Leben, deshalb darf das Blut nicht gegessen werden, weil wir das Leben nicht aufnehmen sollen, sondern Gott ist der Herr über Leben und Tod. Das ist die Grundlage. Wir dürfen also das Leben von Tieren nur nehmen in der Legitimation für Gott und das vor Gott, weil er uns die Legitimation gibt und dann auch nur, wenn es für unseren persönlichen Nutzen ist, also nicht zum Spaß. Das ist durchaus, da gibt es auch Tierschutzgesetze im Alten Testament in dieser Hinsicht. Darüber hinaus ist es so, dass wir menschliches Leben unter keinen Umständen vernichten dürfen, es sei denn, und das sind biblische Maßstäbe zu, wegen geistlichen Gründen, sagen wir aus bestimmter Bestrafung oder so etwas. Das gibt es ja im Alten Testament an einigen Stellen. Also Leben darf nur genommen werden im direkten Auftrag Gottes. Wenn Gott sein Volk Israel anweist, diese Leute, die haben so schwer gesündigt, jetzt sollt ihr da hinziehen und sollt sie umbringen. Das gab es im Alten Testament, auch wenn es uns grausam heute vorkommt. Also Leben durfte genommen werden im Auftrag Gottes, aber nur dann. Nicht aus eigenständiger Motivation, aus eigenständigen Überlegungen heraus. Wenn wir jetzt also Konflikte des Lebens miteinander haben, dass wir jemanden möglicherweise gesund haben können, dafür aber einen anderen sterben lassen müssen, müssen wir hier in eine Güterabwägung eintreten, zu sehen, welche Güter werden nach der Bibel höher bewertet. Die Gesundheit eines Menschen oder eben das Leben eines Menschen, eines anderen Menschen. Und da müssen wir dahin kommen, dass die Gesundheit, wir haben ja schon einmal gesprochen über das Thema Gesundheit und Krankheit, dass Gesundheit für Gott nicht der höchste Wert ist. Und deshalb können wir nicht alles legitimieren, nur mit dem Argument, dass wir dadurch Gesundheit fördern können. Das würde beispielsweise auch bestimmte Bereiche der Stammzellenforschung einschränken. Denn Stammzellen kannst du nur bekommen, wenn du einen neu gezeugten Embryo tötest. Anders ist es nicht möglich. Das heißt, die Forscher sind insbesondere an den sogenannten Stammzellen interessiert, weil das sogenannte omnipotente Zellen sind. Omnipotent heißt, dass sich aus denen noch alles entwickeln kann. Also aus deiner Hautzelle kann sich rein theoretisch auch alles entwickeln, aber praktisch nicht mehr, weil viele Gene ausgeschaltet sind. Sonst würde ja plötzlich aus deiner Hand hier ein Auge wachsen oder so etwas, weil da noch die Gene drin sind. Oder ein neuer Mensch oder so etwas. Durch Sprossung, nicht? Irgendwo aus den Fingern entsteht dann ein neues Lebewesen. Das geht ja nicht. Sondern die sind im Körper ausgestellt. Deshalb braucht man sogenannte Zellen. Es gibt auch einige wenige im Adulten, das heißt im Erwachsenenkörper, aber nur wenige. Und an die kommt man schlecht heran. Dann versucht man das bei Embryonalzellen, denn die kann man relativ einfach zugänglich haben. Man befruchtet sie und teilt diese ersten Embryonalzellen ein paar Mal, beziehungsweise lässt sie sich teilen. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt, dann nimmt man sie einfach auseinander, um diese einzelnen Zellen zu haben und an denen zu experimentieren. Im Idealfall hat man dabei das Ziel, dass man aus solch einer omnipotenten Zelle dann beispielsweise eine Leber wachsen lassen kann oder einen Arm wachsen lassen kann, den transplantiert. Und der große Vorteil dabei besteht, man hat dann kaum Abstoßungserscheinungen. Das große Problem in der Transplantation, die ja ein großes Geschäft ist, nach einigen Medizinwirtschaftlern rechnet man damit, dass in diesem Jahrhundert die Transplantationstechnik etwa 50% des Umsatzes der Medizin einbringen wird, wenn man sie vorausgesetzt hat. Das ist ja ganz klar. Du bist alt, irgendein Organ versagt. Stell dir vor, du könntest jedes menschliche Organ austauschen. Dein Herz, Arteriosklerose, du musst nicht mehr warten, bis irgendein Spenderorgan kommt und dann schwere Medikamente nehmen, damit das nicht abgestoßen wird, sondern man nimmt einfach einige weiterhin deiner Samenzelle, deiner Eizellen und kann daraus rein theoretisch ein neues Organ züchten, was keinerlei Abstoßungserscheinungen hat, weil es eben dieselben Gene hat, die du auch hast. Das wäre natürlich ideal dabei. Aber das große Problem ist, dass bisher das nur möglich ist über die Abkürzung dieser embryonalen Stammzellen. Das heißt, du musst erst jemanden töten, wenn wir davon ausgehen, dass dieses schon ein jemand ist, auch in den frühen Phasen der Entwicklung, um dann diese Stammzellen gewinnen zu können. Und da habe ich ja mal die Frage gestellt, eben bei dem Gesundheit um jeden Preis. Wie weit sind wir bereit, unsere Gesundheit um jeden Preis zu erreichen? Sind wir bereit, auch das Leben eines anderen zu opfern dafür? Und hier müssen wir uns ja die Frage stellen, ab wann ist das menschliche Leben Leben? Das ist ja eine der Grundfragen auch dabei.
ist es ab dem ersten Tag, ab dem zweiten, ab dem dritten, ab dem zehnten, ab dem hunderten. Aber wann ist es menschliches Leben? Da sagen manche, naja, das ist ja eine Frage der Selbstständigkeit. Erst wenn es selbstständig, unabhängig vom Mutterleib leben kann. Ja, dann probiert mal euer neugeborenes Baby unabhängig vom Mutterleib leben zu lassen. Das ist doch genauso auf euch angewiesen. Wenn ihr das nicht füttert und schützt, dann fällt es irgendwo runter, schon ist es tot. Kann nicht alleine essen, kann sich nicht alleine entwickeln, kann nichts alleine machen. Das ist doch alles nur eine Frage der stufenweisen Abhängigkeit. Oder was mit einem, der unter fortgeschrittenem Parkinson leidet oder Alzheimer-Krankheit? Der kann nicht mehr alleine essen, der kann nichts mehr alleine tun. Also der ist doch auch nicht selbstständig, ist das auch kein Mensch mehr ab diesem Zeitpunkt. Das heißt, es geht ja nur um eine graduelle Veränderung. Wir können ja nicht sagen, jetzt ab diesem bestimmten Zeitpunkt, dann vielleicht, wenn die Kinder die Grundschule abgeschlossen haben, dann können sie schreiben und lesen und sprechen und so weiter, dann sind sie selbstständig. Oder wann dann? Wo gibt es diese Grenze? Gott hat keine feste Grenze dabei eingesetzt, wo er sagt, ab diesem Zeitpunkt ist es Mensch. Wir finden in dem Psalm viele Hinweise, wo dann steht, ich habe dich gebildet, ihr Mutterleib. Das heißt, eindeutig, da finden wir den Hinweis, es ist nicht ab der Geburt Kind, sondern es ist Geburt schon ihr Mutterleib. Das heißt, schon in der Entwicklung ist es Mensch. Ich habe dich gewollt oder ich habe dich erwählt von Anbeginn an. Nicht? Also da finden wir sogar schon, bevor es geboren worden ist, bevor es gezeugt worden ist. Das heißt, ein Individuum ist es von dem Zeitpunkt an, wo es beginnt, sich zu entwickeln. Natürlich kann man jetzt sagen, es gibt ja bestimmte Embryonen, die nisten sich gar nicht ein. Klar gibt es das. Es gibt auch Menschen, die sterben an irgendwelchen Krankheiten. Das heißt ja nicht, dass nicht ein Individuum sterben kann, aber dass wir es nicht töten sollen. Das ist was ganz anderes. Wenn ein Embryo stirbt, weil es sich nicht einpflanzt, dann ist das etwas, was in der Natur von Gott vorgegeben ist, genauso wie ein Kind eine Woche nach der Geburt am plötzlichen Kindstod sterben kann. Aber das heißt ja nicht, dass wir es jetzt totschlagen dürfen. Und genauso ist das auch mit dem Embryo. Wenn ein Embryo stirbt, aus irgendwelchen Gründen, und wir keine Möglichkeit haben, dann einzugreifen, ihn zu schützen, dann ist das in Gottes Macht, in Gottes Herrschaft. Er hat das Kind sterben lassen, wir können daran nichts ändern. Deshalb gibt es aber keine Legitimation zu sagen, wir dürfen diesen Tod bewusst herbeiführen. Darüber hinaus sollten wir ein Stück weit doch die von Gott gesetzten Artgrenzen beachten. Ich habe gesagt, dass es einen gewissen Austausch von Genen gibt. Allerdings gibt es einen Austausch nicht willkürlich von jedem Organismus zu jedem Organismus, sodass wir sagen müssen, wenn Gott die Lebewesen nach ihrer Art geschaffen hat, ist das zumindest auch eine Richtlinie, wo wir danach gehen sollten, diese Artgrenzen und auch die Verhaltensweisen dieser Tiere nicht willkürlich miteinander zu mischen. Ein großes Problem, was wir durch die Vermischung von Artgrenzen haben, ist ja zum Beispiel BSE. BSE ist dadurch entstanden, das wisst ihr ja alle, sehr wahrscheinlich zumindest, nach dem, was wir heute wissen, indem Vegetarier Fleischnahrung gegeben worden ist. Hier versucht man, die von Gott gesetzten Grenzen und Verhaltensweisen eines Tieres zu verändern, zu überspringen und dadurch ist wahrscheinlich diese Krankheit übertragen oder ausgelöst worden. Darüber hinaus, und das als viertes Kriterium möchte ich das nennen, ist es die Verantwortung des Risikos vor Gott. Wir müssen natürlich auch eine Risikokostenabwägung machen. Inwiefern dürfen wir, sagen wir mal, im Extremfall das Leben der gesamten Menschheit aufs Spiel setzen, um, nehmen wir mal was anderes, einen anderen Wert, um Krebs zu besiegen. Nehmen wir mal an, wir können ein Bakterium entwickeln, das kann möglicherweise dazu dienen, dass Krebs entsteht, kann aber auch dazu dienen, dass es sich plötzlich willkürlich verbreitet und alle Leute Krebs bekommen. Dann müssten wir sagen, hier ist das Risiko. Gott gibt uns die Möglichkeit, die Natur zu verändern und auch einzusetzen. Aber wenn das Risiko in dieser Größe ist, dass wir selbst die Verantwortung nicht mehr tragen können, weil wir die gesamte Menschheit auslöschen könnten, rein theoretisch, wäre zu groß im Vergleich zu dem Gewinn, den wir dabei haben. Gott geht manchmal solche Risiken ein, aber Gott ist ja auch Gott. Und Gott kann natürlich mehr Verantwortung tragen, denken wir, zwar nicht gentechnologisch, aber bei der Sintflut geht er ja davon aus, dass eben die Menschheit ausgelöscht wird, beziehungsweise alles Leben ausgelöscht wird auf der Erde. Er rettet dann doch noch ein Exemplar, beziehungsweise auch noch die Söhne ja davon und deren Frauen. Aber da sehen wir, Gott geht solche Risiken ein, wo er sagt, alles oder nichts. Aber wir als Menschen können das selbstverständlich nicht, weil wir da nicht an der Stelle Gottes sind. Das heißt, Risiken sollten wir dabei auch überlegen. So habe ich jetzt einige Kriterien gegeben, die uns den Einsatz der Gentechnologie kritisch gegenüberstehen lassen oder uns auch enge Grenzen der Gentechnologie vor Augen führen. Und ich denke, mit denen sollten wir an moderne gentechnologische Forschung herangehen. Gentechnologie generell abzulehnen, das habe ich ja schon vorher gesagt, für all diejenigen, die jetzt in der Zwischenzeit schon etwas intellektuell müde geworden sind, bei vielen neuen Dingen von vornherein lehnen wir nicht ab. Dürfen wir, können wir auch gar nicht ablehnen. Wir haben in der Bibel keinen einzigen Hinweis darauf. Gott hat in der Natur selbst mit Gentechnologie gearbeitet. Möglicherweise war ja auch die Gründung der Frau, also ich meine die Schaffung der Frau, war ja vielleicht auch eine Art Kloning hier. Nicht? Wir wissen es nicht ganz genau, aber es wird gesagt, es wird die Rippe rausgenommen, aus der Rippe wird dann ein ganz neues Lebewesen gezüchtet. Das wäre ja rein technologisch heute auch möglich, eben aus den Körperzellen, die wir da haben. Wir wissen es nicht ganz genau, steht da ja nicht. Aber wir wissen von den Phagen, von den Viren, die ich genannt habe, dass es da in der Natur Gentechnologie gibt. Wir sehen darüber hinaus, dass die Menschheit seit Anbeginn an der Welt Gentechnologie mit einfachen Mitteln in Bezug von Züchtung benutzt hat und das auch schon zu biblischen Zeiten und das wird dann nicht abgelehnt. Also dem Mose, dem Noah wird nicht gesagt, jetzt darfst du keine Weintrauben mitnehmen, denn Weintrauben sind ja damals auch schon Kulturgewächs, denn die wilden Weintrauben kann man nicht so essen, das waren schon gezüchtete, sondern die hat er ja mitgenommen und hat sich nachher noch dran betrunken, das war ja schlecht gewesen, aber es war ihm nicht verboten, die mitzunehmen, nur davon zu viel zu trinken. Genauso auch bei anderen Tieren, die zu dem Zeitpunkt existierten. Die großen Schafherden sind alles gezüchtet schon bei Noah, bei Abraham oder bei den Nachfolgern davon. Also da sehen wir schon, es wird durchaus akzeptiert und aufgenommen. Positiv sogar. Gott schenkt es ja. Gott schenkt nicht irgendwelche Wildtiere dabei, sondern schon diese gezüchteten. Also das als gentechnologisch veränderten. Wir können das also generell nicht ablehnen, aber wir müssen uns der Grenzen menschlicher Möglichkeiten bewusst sein. Wir sind nicht Gott. Wir können auch kein Leben schaffen. Das kann auch kein Gentechnologe. Der nimmt ja nur das bestehende Leben in der Erbinformation und versucht, das neu zu kombinieren. Da müssen wir uns allerdings insofern auch bescheiden, dass wir eben nicht die gesamte Vielfalt der Schöpfung Gottes überschauen können, sondern dass wir häufig nur nach kurzfristigen Nutzen, Lasten-Nutzen-Entscheidungen treffen, die vollkommen daneben gehen können, weil wir deren weitergehende Auswirkungen nicht überschauen können. Deshalb Gentechnologie nur in ganz eng begrenztem Maße, nur in dem von Gott gesetzten Risiko, nur dann, wenn die verschiedenen Werte, die einander gegenüberstehen, eben nicht meinetwegen das Leben eines Kindes oder eines Menschen auf der anderen Seite stehen. Dann die von Gott gesetzten Artgrenzen generell zu akzeptieren, dann auch nicht gegen prinzipielle Verbote Gottes zu verstoßen. Also wenn wir spezielle Verbote haben, dass wir die nicht überschreiten, meinetwegen Ehebruch oder sonst irgendwie etwas, nur um ein Kind zu zeugen oder zu bekommen, dann natürlich das nicht praktizieren sollen, weil da die Bibel deutlich dagegen spricht. Können wir uns natürlich die Fragen stellen, ist eine Samenspende, ist das Ehebruch oder nicht? Das wäre eine interessante Frage, können wir vielleicht später nochmal besprechen. Aber generell sollte uns einfach klar sein, wir dürfen die von Gott gesetzten Ordnungen, die müssen wir auch anwenden an die Gentechnologie. Das bedeutet, bestimmte Praktiken müssen wir ablehnen. Das ist vielleicht jetzt traurig, auch für manche, die sagen, naja, aber das wäre ja dieser große Erfolg. Denkt aber daran, dass der Erfolg nur versprochen ist von der Gentechnologie, dass viele Dinge sich nicht eingelöst haben, sondern auch zu herben Misserfolgen beigetragen haben. Ich habe euch ja 4, 5 Beispiele dafür genannt, wo Gentechnologie total unerwünschte Auswirkungen gehabt hat, sogar höchst schädliche Auswirkungen gehabt hat. Darüber hinaus, wenn es natürlich darum geht, beispielsweise die Bauchspeicheldrüse eines Menschen zu heilen, das ist ja der Wunsch all derjenigen, die ja diabeteskrank sind, dann besteht da ja prinzipiell auch die Möglichkeit, Adulte, das heißt Stammzellen von Erwachsenen zu gewinnen und daraus neue Organe zu züchten. Da ist zumindest aus meinem bisherigen Erkenntnisstand biblisch erst einmal nichts gegen einzuwenden, weil da tötest du kein Lebewesen, also auch kein neues Leben. Da machst du dir einfach bloß eine zusätzliche technische Möglichkeit zunutze. Das würde ich also für eher ethisch möglich halten, als eben ein Kind dabei zu töten, auch wenn es in der Entstehungsphase ist. Wir sehen hier bloß, weil es weniger kostet, weil es schneller zum Erfolg geht, nehmen die Mediziner die Abkürzung über die embryonalen Stammzellen, die sie da nutzen. Prinzipiell ist das aber auch anders möglich. Ja, darüber hinaus wäre jetzt auch noch die wichtige Frage, die wir natürlich in der Medizinethik jetzt hätten. Wie ist das mit den Transplantationen generell? Ist das erlaubt oder nicht? Dürfen wir das machen? Das wäre allerdings noch eine andere Frage, die nicht direkt mit Biotechnologie zu tun hat, auch nicht mit Gentechnik, weil das ist ja mehr eine medizinethische, nicht? Ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt einen kleinen Einblick gegeben in die Probleme, die es dabei gibt, auch in die differenzierte Beurteilung, in die wir da einstehen müssen, dass wir keine Pauschalurteile fällen dürfen und sollen, dass wir nach der Bibel auch keine Legitimation haben, dass uns aber die Bibel darüber hinaus doch Grenzen und auch Maßstäbe zeigt, mit denen wir die verschiedenen gentechnologischen Praktiken bewerten können und auch entscheiden können, ob wir die für praktikabel halten für uns und für die Gesellschaft, in der wir leben oder nicht. Ja, es wären durchaus noch ein paar andere interessante Punkte, über die wir sprechen könnten, aber die Zeit ist abgelaufen und ehe Bobby hier gleich anfängt mit dem Singen, möchte ich euch wenigstens noch ein paar Minuten Zeit lassen, um Fragen zu stellen für Dinge, die bisher nicht angesprochen worden sind oder wo ihr Ergänzungen anbringt. Und ich schreibe auch gerne mit, vielleicht habt ihr ein paar ganz neue, geniale Ideen, wie wir das bewerten können. Ich bin nämlich immer auf der Suche danach, habe nämlich leider festgestellt, dass es von Christen im deutschsprachigen Raum praktisch nichts gibt, was einigermaßen klar ist. Aussagen macht, nur manche emotionalen Beurteilungen, die uns aber nicht viel weiterhelfen, irgendwie, das ist uns unheimlich oder so, das genügt natürlich nicht. Ja, ihr seid dran. Stellt noch ein paar schwierige Fragen, damit ich meine Unkenntnis dann euch zeigen kann gegenüber oder gibt eine Ergänzung, ja. Nein, weiß man von vornherein nicht.
Also von daher, von der Terminologie weiß man nicht. In dem Züchten steckt dahinter, dass eben sozusagen eine Art von dem Menschen gezielte Gentechnologie betrieben wird. Und die ist tatsächlich, um das nur kurz zu erklären für diejenigen, die das nicht wissen, in der Vergangenheit hat man es so gemacht, dass es Mutationen gab. Das heißt zufällige Erbänderungen. Meinetwegen, da ist ein Hund geboren, der hatte plötzlich ein ganz kurzes Fell. Und da hat man gesagt, das möchten wir gerne haben. Also hat man dem möglichst viele Nachkommen gemacht und die wieder ausgesucht, die wieder mit einem kurzen Fell macht, die miteinander sozusagen Kinder kriegen lassen und dass dann immer alle jetzt nur noch kurzes Fell hatten. Die waren zufällig, weil diese Erbinformationen konnte man nicht bewusst verändern. Seitdem man die Radioaktivität entdeckt hat und festgestellt hat, dass Radioaktivität eine erhöhte Mutationsrate zur Folge hat, also dass viele Mutationen auftreten, hat man beispielsweise einen Getreidesack genommen, hat da ein bisschen Uran nebengestellt und dann wurde das bestrahlt und hat man das ausgestreut und hat dann rein durch Zufall, viele erstmal waren verkrüppelt, die haben gar nicht gewachsen und ein paar, die waren tatsächlich gut. Und die hat man dann rausgenommen und die hat man dann weitergezüchtet. Das ist natürlich Gentechnologie sozusagen mit dem Hammer, nicht? Also das ist gar nicht gezielt, da macht man rein durch Zufall Massenmutationen, das meiste ist Müll, was dabei entsteht. Deshalb ist eigentlich eine gezielte Mutation, also eine gezielte Gentechnologie besser, denn es kommen weniger unerwünschte Nebeneffekte dabei heraus. Und die moderne Gentechnologie kann das eben machen, dass sie durch Phagen und Enzyme bestimmte gewünschte Erbeigenschaften herausschneidet, natürlich keine neuen entwickeln kann, das ist auch klar, weil man kann nur bestehende nehmen und die kann man miteinander kombinieren. Aber mit der Terminologie gibt es keine eindeutige Regelung. Aber die meisten Biologen würden nicht von Züchtung reden. Einfach, das wird da normalerweise weniger gebraucht. Aber vom Prinzip her kann man das natürlich auch tun. Aber Gentechnologie ist mehr als Züchtung, weil es nicht nur darum geht, ein bestimmtes Züchtungsziel, also eine vom Menschen gewünschte Veränderung an einem Organismus hervorzurufen, sondern Gentechnologie hat ja zum Teil auch mit Diagnostik zu tun, mit auch Veränderung des bestehenden Organismus, eben Sesomatherapie, das ist ja dann auch keine Züchtung, sondern da versuche ich im bestehenden Organismus etwas zu verändern und so. Also von daher könnte man sagen, Gentechnologie ist der Überbegriff und Züchtung ist eine bestimmte Anwendung der Gentechnologie. Ja. Hast du auch eine Frage? Nein. Ja. Also Bobby zeigt darauf, er will jetzt gleich singen mit euch, aber möglicherweise seid ihr noch nicht ganz so müde, dass ihr doch noch eine Frage habt. Jetzt besteht noch die Möglichkeit, ja. Ja. Also, wenn wir die Bibel sehen, dann ist ja auch so, Gott schafft den Menschen und dann bläst er ihm dann oben ein. Da ist also etwas Immaterielles, was dem Menschen gegeben wird, was eben ja auch mit dem Tod verschwindet. Ich meine, es ist ja so, wenn ein Mensch stirbt, dann ist das biologisch, auch rein materialistisch, ist das noch immer dasselbe. In dem Moment, einen Moment ist er lebendig, im nächsten Moment ist er tot. Rein biologisch ist das noch dasselbe. Es sind dieselben Chemikalien erstmal noch im Körper, derselbe Aufbau, der wiegt noch so viel, ungefähr. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, die Seele des Menschen oder auch der Geist des Menschen ist materiell fassbar. Es gibt bestimmte Charaktereigenschaften, die das mitprägen, aber es ist letztendlich nicht materiell, sondern das ist etwas, was dazu kommt, zu dem Materiellen. Und insofern, also nach der Bibel ist es ja so, dass Gott das dazu gibt in dem Moment, wo der Mensch entsteht dabei, beziehungsweise auch schon im Himmel ja vorgedacht hat dabei. Aber das hängt nicht ab von der Genetik. Die Genetik oder die genetische Ausstattung des Menschen kann bestimmte Rahmenbedingungen schaffen, in denen sich unsere Seele entwickeln kann. Beispielsweise, du hast jetzt einen starken Körper, das wird dich anders beeinflussen, meinetwegen dir mehr Selbstbewusstsein geben, kann es geben, als wenn du nur einen verkrüppelten Körper hast oder so. Das kann ja auch passieren, hinterher, wenn du einen Unfall hast oder so. Plötzlich verändert sich auch deine psychische Verfassung. Du wirst depressiv und so. Das ist aber nicht die Seele, sondern die Seele ist sozusagen das, was dahinter steckt. Die Seele kann durch Umwelteinflüsse und durch genetische Ausstattung des Menschen verändert und geprägt werden. Aber die Seele ist sozusagen das, was grundsätzlich dahinter steht. Das, was ja auch verändert werden kann durch Gottes Geist. Und Gottes Geist darüber hinaus, der wird natürlich sowieso nicht durch Gentechnologie beeinflusst, denn der Geist des Menschen, lesen wir, ist tot. Das heißt, auch ein geklonter Mensch ist dann natürlich geistlich tot. Das wird ja erst lebendig gemacht, wo der Geist Gottes Wohnung nimmt im Menschen. Also es geht eigentlich nur um die seelische Komponente. Und die seelische Komponente wird geprägt durch die Genetik und auch durch die Umwelteinflüsse. Aber die wird nicht dadurch, entsteht nicht dadurch. Das merken wir auch, wie der Charakter eines Menschen meinetwegen in ganz unterschiedlichen kulturellen Umfeldern entstehen kann. Und der natürlich sich etwas anders verhält, aber nicht allein dadurch entsteht. Also Sozialisation macht nicht, das ist ja die Idee, wer das kennt, der sogenannten Behaviorismus. Die Behavioristen, die sagen eben, dass der Mensch nur durch äußere Einflüsse geprägt werden kann. Und da gibt es von meinem Skinner beispielsweise die Aussage, ja, gebt mir einfach zwei Babys, den einen, da mache ich zum Müllfahrer und den anderen zum Astrophysiker oder so. Das ist natürlich zwischenzeitlich vollkommen ein Traum. Viele Versuche, die man auch gemacht hat in der Hinsicht, sind vollkommen missfallgeschlagen. Also es ist nicht nur Erziehung, es ist auch nicht nur Genetik, es kommt noch einiges dazu.
Aber das sind zwei Faktoren, die das Leben natürlich mit beeinflussen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Forum befriedigend ist, aber wie Gott das genau macht, hineingibt, da lesen wir in der Bibel natürlich nichts davon. Und das können wir auch physikalisch nicht feststellen, weil wir eben die Seele nicht im Reagenzglas haben können, dann sehen können, wie die sich verhält und wo die lang geht. Wir haben auch kein Färbungsmittel, wo wir die im Körper einfärben können und feststellen können. Das ist ein Problem. Ich meine, um das genau zu wissen, wir können dann nur uns auf die generellen Aussagen der Bibel verlassen, dass es eben zu der Materie dazukommt und dann ist es eine lebendige Seele. Das wurde ja danach gesagt, nicht? Also es ist nicht vorher eine lebendige Seele. Das ist ja bis heute auch noch ein Grundproblem der Biologie, dass wir nicht genau sagen können, was Leben ist. Leben ist bisher noch undefinierbar. Eben weil wir das nicht irgendwo festmachen können. Heute wird es auf die Genetik verschoben und gesagt, ein bestimmter genetischer Code ist Leben. Aber das ist auch nicht Leben, das ist erstmal Information. Also Leben ist bisher, ihr könnt mal in Fachwörterbüchern nachschauen, ist sehr schwierig. Manche Biologen sagen, Stoffwechsel ist Leben. Ja, aber dann ist das Problem zum Beispiel Viren. Es gibt Viren, die können über Jahrzehnte hinweg keinen Stoffwechsel betreiben. Die werden kristalline Formen, nehmen sie an. Ja, sind die jetzt tot oder leben? Ja, plötzlich in der richtigen Umgebung werden sie wieder, wir können sagen, lebendig. Aber was sind sie vorher? Sie sind ja auch nicht tot. Also das heißt, es gibt da, oder es gibt dann beispielsweise, ihr kennt das so, Diffusion in Schweinsblasen oder sowas, wo dann Energie, ein Austausch stattfindet von Konzentrationen. Nicht? Also gibt es Versuche so. Ist das jetzt Leben? Ist die Schweinsblase lebendig, weil da ein Austausch bei dieser Membran stattfindet? Natürlich nicht. Und da merken wir, oder ein Feuer ist ja auch ein Stoffaustausch, nicht? Der da stattfindet. Ist das Feuer deshalb lebendig? Nein, natürlich nicht. Und da merken wir, ihr könnt mal nachsuchen, ihr könnt mal einen guten Vorschlag machen, vielleicht bekommt ihr noch einen Nobelpreis dafür. Also es gibt bisher keine eindeutig befriedigende Definition von Leben, was Leben überhaupt ist. Da merken wir, wie begrenzt Wissenschaft überhaupt ist. Nicht? Wir können sagen, das ist lebendig, aber genau was das ist, eigentlich ist lebendig, das ist ganz schwierig. Also jetzt kommt es darauf an, wie ich darauf antworte. Antworte ich, sagen wir, rein pragmatisch, dann würde ich sagen, du hast recht. Wahrscheinlich wird es dazu kommen, rein pragmatisch gesehen. Nur als Christ muss ich dabei natürlich antworten, unabhängig, ob ich Erfolg habe damit oder nicht, muss ich richtig handeln. Denn als Christ handle ich nicht pragmatisch nur auf die Sicht darauf, ob ich Erfolg damit habe, sondern ich muss richtig handeln. Auch wenn ich meinen Betrieb nicht verändern kann, soll ich im Betrieb trotzdem ehrlich sein. Selbst wenn ich nicht verändern kann, dass alle anderen stehlen und betrügen und dass ich die ganze Wirtschaft verändern kann, muss ich an dem Platz, wo ich bin, und auch in der Umgebung, wo ich die Möglichkeit habe, Einfluss zu üben, dafür eintreten, dass Ehrlichkeit herrscht an Grundlage. Hier würde ich auch sagen, wenn ich erkenne, dass etwas nach dem Maßstab Gottes falsch ist, auch in der Gentechnologie, muss ich mich dafür einsetzen, dass ich dagegen ausspreche. Wir in der Arbeitsgemeinschaft für biblische Ethik in der Medizin haben das auch an einigen Stellen getan. Wir sind dann auch zum Bundeskanzleramt gefahren, mit Leuten gesprochen und so, waren auch schon zu einer Anhörung des Bundesgesundheitsministeriums dann eingeladen worden. Es gibt Möglichkeiten, wie wir als Christen Einfluss nehmen können. Und selbst wenn es bloß dazu führt, dass wir bestimmte Entwicklungen etwas mehr einschränken können, etwas verzögern können, etwas darüber zum Nachdenken bringen können, dann würde ich sagen, das ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist nicht, die Weltgeschichte zu steuern, sondern unsere Verantwortung, die Gott uns gegeben hat, auszuleben. Und das bedeutet, Nein zu sagen, zum Beispiel auch zur Abtreibung. Und wenn wir deutlich Nein zur Abtreibung sagen, wir werden wahrscheinlich einzelne Kinder retten, weil einzelne Mütter sagen, ich mache das nicht. Aber wir werden nicht die gesamte Abtreibung aufhalten können. Und insofern würde ich sagen, das ist eine doppelte Antwort. Rein pragmatisch müssen wir sagen, wir werden es nicht erreichen, wenn Gott nicht eingreift durch irgendein Wunder, dass eben Gentechnologie weiter vorangeht, auch in den falschen Bahnen. Wie wir jetzt an dieser Sekte gelesen haben, die ich vorgelesen habe, die werden so etwas machen, die sind skrupellos dabei, die werden das tun. Aber deshalb sollten wir trotzdem versuchen, diese Grenzen zu setzen und deutlich auf die Grenzen aufmerksam machen, die wir von Gott kennen. Und immer weiter auch die betonen, weil wir einzelne Menschen dadurch retten werden können, weil wir insgesamt das Ganze bremsen oder einschränken oder mehr kontrollieren können, mit dazu beitragen können. Und das ist, glaube ich, schon der Mühe wert. Und darüber hinaus müssen wir auch sagen, nach Gott ist nicht nur das richtig, was erfolgreich ist, sondern das richtig, was an sich als Handlung richtig ist. Also wenn die Leute in der Verfolgung oder Christenverfolgung gesagt haben, ich bin Christ und keiner ist dadurch zum Glauben gekommen, könnte man sagen, ist auch viel besser, der sagt jetzt, ich bin nicht Christ, kann er hinterher weiter evangelisieren. Aber biblisch gesehen ist das falsch, da wird jetzt gesagt, auch selbst wenn du dabei stirbst, du sollst dazu sein, du musst das tun, was richtig ist und nicht nur unbedingt das, was pragmatisch ist. Das ist also für einen Christen eher eine Grundlage. Das heißt nicht, dass wir pragmatisch vollkommen ausschließen sollen. Nur wir dürfen sie nicht, wenn sie eine Konkurrenz geben, dann dürfen wir nicht der Pragmatik das Übergewicht geben. Sondern wir müssen versuchen, die Wahrheit, die Gott uns sagt, so pragmatisch gut wie möglich durchzusetzen. Das heißt beispielsweise, wenn wir in der Politik als Christen aktiv sind, durchaus auch einmal Koalition eingehen, wo es dazu führen kann, dass wir nicht unser Optimum sehr durchsetzen, aber wenigstens ein Stückchen von dem Optimum durchsetzen. Besser als nichts. Aber dass wir halten an unserer Überzeugung fest und sagen, im Moment ist nicht mehr machbar. Aber halt trotzdem dabei fest, dass wir davon überzeugt sind. Und dann setzen wir erstmal das bisschen durch. Also so würde ich sagen, das gute Ziel von Gott im Auge behalten. Und das müssen wir in jedem Fall. Aber dann kann es auch heißen, dass wir uns erstmal mit einem Zwischenschritt dann auch darüber freuen, wenn wir den erreicht haben. Nicht? Ja. Okay. Ja, nachdem Bobby jetzt schon dort hinten mir die ganze Zeit ein Zeichen gibt, dann will ich jetzt wirklich ihn nicht mehr noch mehr ärgern, denn sonst werdet ihr nachher beim Singen einschlafen. Also ich werde jetzt hiermit einfach abschließen. Wenn ihr noch Fragen habt, auch wenn euch die in der Nacht noch kommen, im Traume, wo ihr wieder munter seid, dann könnt ihr die Fragen auch morgen früh noch loswerden. Und wenn ihr nächstes Jahr wiederkommt oder übernächstes, dann werde ich vielleicht auch noch etwas geschrieben haben darüber, was ich euch dann schriftlicher Art geben kann. Also bisher sind das hier bloß so ungefähr 11 oder 12 Seiten, aber es wird noch mal mehr und auch ausführlicher. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Abend und die hier singen, noch viel Spaß dabei und ja.